Vorgespräch zu diesem Talk hat einer meiner Talkgäste hier geschrieben, er hatte als Kind Angst vor Pilzen. Und das hindert ihn daran, Avowed vielleicht komplett zu genießen. Er findet es aber trotzdem ganz gut. Micha, was ist los mit dir? Warum hast du Angst vor Pilzen?
Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich hatte als Kind große Angst, großen Ekel vor Pilzen, wenn meine Eltern mit mir spazieren gegangen sind durch einen Wald oder so und ich musste an einem Pilz vorbeilaufen, der da spross, fand ich das eklig und wollte ich nicht machen. Weil ich finde, und ich finde Pilze bis heute, insbesondere wenn sie so aus Haut rauskommen, wie in Last of Us, finde ich, das finde ich nicht ästhetisch.
Pilze, die aus Köpfen rauskommen, sind im aktuellen neuen Rollenspiel von Obsidian Entertainment ganz wichtig. Warum? Das klären wir gleich, wenn wir über die Geschichte des Spiels sprechen, also die Lore des Spiels. Wir werden aber hauptsächlich über die Qualität des Spiels sprechen. Ein Hoffnungsträgerspiel sowohl für Microsoft als Publisher als auch für Obsidian Entertainment als entwickelndes Studio. Wir haben das alle ausführlich gespielt, vor allem ihr, ich so ein bisschen. Heiko, du hast auch noch die Meinungen der Haupttester mitgebracht. Deswegen willkommen jetzt zum großen Review-Talk für Avowed hier auf diesem Kanal. Heiko, wie lange bist du schon drin im Spiel und wie würdest du deine Spielerfahrung mit Avowed in einem Satz zusammenfassen?
Ich glaube, ich bin jetzt so um die 20 Stunden drin. Ich habe mich aber auch massiv spoilern lassen tatsächlich, also weil ich jetzt auch den Test gegengelesen habe. Und für mich ist Avowed der beste Dungeon-Crawler, den ich seit sehr, sehr langer Zeit gespielt habe.
Ja.
Seit Operencia. Like, wer es noch kennt.
Von mir gibt es ein Like.
Puh. Sicher. Von mir nicht. Es, ja, pilzig, würde ich sagen, würde ich es umschreiben, das Spielerlebnis. Also ich bin tatsächlich mit den Erwartungen reingegangen, dass es ein relativ kompaktes Spiel wird. Diese Erwartung wurde zerschmettert, weil es richtig groß ist. Also ich bin jetzt 30, 40 Stunden drin und es geht immer noch weiter. Das ist tatsächlich mit eins der größten Obsidian-Spiele der letzten Jahre. Und ich habe sehr, sehr großen Spaß auf so eine altmodische Art und Weise. Also es geht ein bisschen auch sehr in die Dungeon-Crawler-Richtung, weil ich glaube, viele junge Leute, die uns zuschauen, wissen gar nicht mehr, was es ist.
Wovon redet der alte Mann?
Ja, was will er denn? Hä? Dungeon und dann muss ich da reinkriechen oder was?
Wir werden zu alten Dungeon-Crawlern gleich noch kommen. Vielleicht hier kurz ein Steckbrief zum Thema Avowed. Also das Spiel wurde angekündigt beim Xbox Showcase zur Ersatz E3 2020. Damals noch mit einem Render-Trailer. Da hatte man ein bisschen so die Ahnung, das wird wohl das neue Skyrim jetzt von Microsoft. Und es ist von Obsidian, den Rollenspielexperten. Die haben Spiele gemacht wie Knights of the Old Republic 2, Fallout New Vegas, The Outer Worlds, Pentiment und natürlich die Pillars of Eternity Serie mit den bisher zwei erschienenen Teilen Pillars of Eternity und Pillars of Eternity Deadfire. Es spielt auch in der Welt von Pillars of Eternity, die heißt Iora, da aber in einem abgeschlossenen Bereich einer Insel, die heißt die Lande der Lebenden und im Englischen The Living Lands. Kurze These von mir, ich glaube The Living Lands wäre der bessere Titel fürs Spiel gewesen als Avowed. Vielleicht kurz eine Frage, was heißt Avowed auf Deutsch übersetzt?
Oh, was heißt denn das nochmal? Verstoßen oder ich weiß nicht, irgendwie so ein Begriff, den man auch im Deutschen nicht benutzt.
Es schaut tatsächlich, wenn du ins Dictionary schaust, sind sogar die deutschen Übersetzungen keine Wörter, die dir einfallen. Das ist eine Art ein Eingeständnis, eine Offenbarung und Avowed dann auch noch in der Konstruktion ist sowas wie eingestanden. Wenn ich jetzt jemandem meine Liebe eingestehe, dann ist das das Wort. Ob das jetzt ein guter Titel für ein Rollenspiel ist, sei mal dahingestellt. Es ist jetzt kein CRPG, also Classic RPG mehr in der isometrischen Perspektive wie Pillars 1 und 2. Nein, es ist jetzt ein Action-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, geht auch in Third-Person, aber hauptsächlich Ego-Perspektive und hat den Obsidian-typischen Fokus auf Entscheidungen und eine gestaltbare Geschichte. Im Reveal-Trailer, wir haben ihn hier gerade im Stream schon gesehen, da sah es noch nach einem eher düsteren Fantasy-Spiel aus. Ne, man hatte sofort so Skyrim-Anleihen, verwüstete Landschaft und einer mit Schwert und Zauberkugel in dem Dungeon. Wenn man jetzt aber den Gameplay-Trailer, der released wurde, anschaut, dann ist es eher ein farbenfrohes und mediterranes Spiel. Wie habt ihr diesen Wechsel empfunden? Fandet ihr das cool oder hättet ihr lieber Dark Fantasy gehabt?
Also es war ein bisschen schon so ein Schockmoment, als man bei Microsoft den ersten wirklichen Gameplay-Trailer gesehen hat und er war dann sehr bunt. Ne? Und dann plötzlich haben wir uns alle gewundert, ist es dasselbe Spiel? Ist das Ding, was sie auch gerade in der Pillars of Eternity-Welt angekündigt haben, die ja sehr melancholisch ist und sehr deprimierend, so vom Setting und von den Geschichten her, der erste Teil noch mehr als dann der zweite Teil, Deadfire. Ich muss auch jetzt sagen, es ist tatsächlich, auch wenn man es spielt, ein sehr farbenfrohes Spiel. Auch gerade nachts, wenn du bei Nacht durch diese Landschaften läufst und da sind diese leuchtenden Pilze, schrecklich für mich natürlich, weil ich keine Pilze mag, aber es sieht toll aus. Ich verstehe aber auch Leute, die sagen so, es ist nicht mein Stil. Ne? Weil es ist farbenfroh, es ist hell die meiste Zeit über, es ist nicht... Ich würde es nicht als so überbunt bezeichnen oder so völlig überdreht wie jetzt ein Fortnite, so Comic-Stil-mäßig, das ist es auf gar keinen Fall. Aber es ist halt auch nicht in ewigem Zwielicht, so wie es halt in Pillars of Eternity war. Mich persönlich, muss ich aber auch dazu sagen, stört es nicht.
Also ich fand es auch tatsächlich, ich finde es gar nicht so weit weg von Pillars of Eternity. Auch gerade Deadfire hatte sehr viele, ja. Hatte ja dieses karibische Setting.
Deadfire war,
war auch sehr, also bundesübertrieben. Und Avowed ist kein fröhliches Spiel. Also lasst euch da nicht. Ich finde auch den Look, der findet, aus meiner Sicht findet der eine recht gute Mischung aus, man möchte sich da wohlfühlen und gleichzeitig wirkt es aber auch fremdartig. Und es ist aber gleichzeitig nicht ganz so abgefahren, wie es in einem Morrowind ist. Aber ich musste häufiger an so einen Morrowind denken, so von, es ist schon eine sehr, weil sie, ich finde, sie machen halt, es ist keine klassische Mittelalter-Fantasy, was sie da machen, sondern so auch Flora und Fauna wirkt häufig fremdartig. Und das hat es im Übrigen auch schon in Pillars of Eternity. Und das finde ich, das ist ein bisschen vorgegriffen, aber das ist auch das, was ich am Setting mag. Dass es zwar schon einerseits klassische Fantasy ist, dieses Fantasy aber weiterdenkt, also eben auch Rassen einführt, die man in anderen Fantasy-Settings eben nicht kennt. Und das finde ich ganz cool, also das mag ich.
Ich fand es auch sehr erfrischend, gerade weil es jetzt nicht unbedingt mediterran ist, aber mich hat es halt vom Look her tatsächlich eher an Karibik oder Mittelamerika, auch von der Architektur und so erinnert. Gerade so größere Tempel und so weiter, die sehen aus wie so alte aztekische Tempel. Und das ist ja ein Szenario, was man ganz selten sieht in Spielen, was außer vielleicht im Diablo 4 Add-on oder so, wenn es da ein bisschen in die Richtung geht, aber zumindest mal was anderes und nicht immer nur die klassische Mittelalter-Fantasy, das ist sehr angenehm.
Es hat halt dieses neue Weltflair einfach und das ist ja auch Teil der Story. Du kommst ja in diese Lande der Lebenden oder die lebenden Lande oder ich glaube The Living Lands sind nicht eigentlich die Lande der Lebenden, sondern es ist ein Land, das irgendwie das lebt, ne, so quasi. Du kommst dahin ja als Abgesandter dieses Imperators, der dir den Auftrag mitgibt, sorgt mal dafür, dass die bald Teil unseres wohlhabenden, ordnenden Imperiums sind, so ein bisschen.
Ne? Also du kommst und untersuche in die neue Welt, halt die Traumgeißel.
Und, genau, und untersuche diese seltsame Pest, die da wütet und auch sehr viel mit Pilzen zu tun hat, zu meiner großen Freude. Und ein bisschen dieses neue Weltflair, weil jemand auch schon im Chat gesagt hat, sieht ja aus wie New World, bringt es auch an Schauplätzen zum Teil rüber. Ne? Also wenn du im zweiten Kapitel im zweiten Teil der Welt, und es gibt ja vier große Gebiete in dem Spiel und zwei kleinere, und im zweiten Gebiet, in das man kommt, und wenn man da in die Stadt reingeht, dann sieht die halt schon so sehr südamerikanisch kolonial aus. Selbst die Stadtwachen haben da Rüstungen an, die halt aussehen wie so spanische Konquistadoren, genau. Mhm. Und ich glaube, dieses Flair passt einfach zu dem Spiel. Ne? Also das ist
störend. Und im Übrigen auch nicht nur zum Setting und zur Story, sondern auch zum Spielerischen, ne? Nämlich, dass es ein Entdeckerspiel ist.
Ja, richtig. Genau.
Dazu kommen wir gleich noch. Glaubt ihr, dass als dann der Gameplay-Trailer rauskam und es eben klar war, dass es nicht das typische, ich gehe mit der Fackel in die Höhle, Open World Skyrim wird, dass es Leute verschreckt hat mit diesem Stil?
Nein, also ich würde nicht sagen, verschreckt würde ich nicht sagen, aber es war halt eine Präsentation, die dem Spiel, wie ich bis heute finde, nicht gerecht wird, weil sie sich sehr stark auf die Kämpfe fokussiert haben. Ne? Auch sehr stark auf die Ego-Perspektive. Man kann Third Person einschalten im Spiel, ne? Das geht, ist zwar blöd, nicht wie in Skyrim so organisch, dass man rauszoomt, sondern eine Option halt im Menü, muss ins Menü gehen, muss so Third Person einschalten,
gibt auch
dann wieder rausgehen.
Aber,
genau, also muss es halt nicht einfach so, ich dreh das Mausrad und zoom raus. Genau. Dieser Fokus auf die Kämpfe in diesen Trailern wird dem Spiel nicht gerecht, weil es halt einerseits die Stärke von Obsidian ja eigentlich ist, Charaktere zu schreiben, Quests zu schreiben, Geschichten zu erzählen. Und andererseits, wie wir jetzt sehen, wo wir es gespielt haben, auch die Stärke von Avowed ist, diese Welt zu erkunden und zu erleben. Es ist ja keine Open World, es sind einzelne voneinander getrennte Abschnitte, aber die sind schon sehr groß. Ich habe vorhin schon gesagt, wie viel Zeit ich da schon rein versenkt habe, jeden Winkel da irgendwie erkunden zu wollen. Und warum wurde sowas nicht auch mal bei einem der großen Microsoft Showcases gezeigt? Ne? Einfach auch mit Panoramen. Es gab jedes Open-World-Spiel, das irgendwie auf einem Showcase gezeigt wird, ist Die erste Szene, Hauptcharakter steht auf einer Klippe und schaut in die Lande. Hast du nicht gesehen.
Hast du aber witzigerweise auch nicht im Spiel. Also diese Exposition dieser Open World, wie du sie in Zelda hast, gibt's nicht.
Ja, ein bisschen.
Du kannst sie dir erarbeiten.
Genau.
Ne? Dann ja, also man hätte halt irgendwo was anderes zeigen müssen. Weil das, was sie ja zeigen, ist ja tatsächlich so, wie das Spiel beginnt. Du landest mit einem Schiff irgendwo und dann geht's halt los. Aber ja, das ist so ein bisschen eine verschenkte Chance tatsächlich gewesen. Witzigerweise im Übrigen auch, dass das Spiel fühlte sich ja anfangs so ein bisschen auf die falsche Fährte auch. Also es ist insofern haben sie es schon richtig dargestellt. Aber ja, es ist tatsächlich auch ein völlig anderes Spiel, als ich es erwartet hätte. Ja? Mhm. Und ich bin Gaming-Journalist. Mein Job ist es, richtige Erwartungen an ein Spiel zu haben, weil ich mich informiere, weil ich mir Trailer anschaue, weil ich Pressekonferenzen zuhöre. Und ich habe in diesem Spiel was völlig anderes bekommen, als das ich gedacht hätte. Und es gefällt mir auch viel besser als das, was ich gedacht hätte.
Was hast du denn gedacht, was es ist?
Ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass es so eine Art, so eine Mischung aus Outer Worlds und Skyrim tatsächlich ist. Mhm. Also so ein kleineres, so ein Obsidian-Take auf Elder Scrolls. Das ist so das, was bei mir angekommen ist. Und für mich könnte es ziemlich weit weg sein von der Wahrheit.
Also für mich ist es das eigentlich, aber halt, also für mich ist das Elder Scrolls von Obsidian, dieses Pillars of Eternity Setting. Ne, es ist natürlich nicht das Elder Scrolls Universum, aber noch in einem prototypischen Stadium sozusagen. Weil das ist ihr Fantasy-Universum. Ja. Ne? Dieses Pillars of Eternity-Universum, diese Eora-Welt, ist komplett ihre Kreation. Bis hin zur kompletten Verwirrung, was denn jetzt welcher Gott mit wem, wo, wann, wie, was, wie zu schaffen hatte. Mhm. Also auch teilweise viel zu kompliziert, sodass man nicht mehr mitkommt. Aber das kennen wir aus Elder Scrolls ja teilweise auch, was die Götter angeht. So, und der ursprüngliche Plan, soweit wir das haben munkeln hören von hinter den Kulissen von Obsidian, war ja tatsächlich, dieses Avowed wird unser Skyrim. Ein Spiel in einer großen, zusammenhängenden Open World, in dem man halt wie in Skyrim logischerweise diese Welt erkundet, Nebenquests findet und so weiter. Dann haben sie aber gemerkt, wir müssen doch ein bisschen zurückdrehen, ne? Wir müssen ein bisschen kleiner werden, wir müssen die Welt unterteilen, es kann halt nichts Großes, Zusammenhängendes sein. Aber wenn ihr mich fragt, jetzt vielleicht nimmt das schon sehr mein Fazit vorne weg. Wenn ihr mich aber fragt, wäre das jetzt der nächste Schritt in ihrer Entwicklung? Vielleicht jetzt zu sagen, ne, wir machen kein neues Fallout, weil wir wollen nicht mit der Marke von jemand anders arbeiten. Wir machen kein Elder Scrolls hier bei Obsidian, weil das soll doch Bethesda sich weiter mit beschäftigen. Wir machen Pillars of Eternity und sein Universum zu unserem Elder Scrolls. Und das nächste Spiel, das hoffentlich nicht wieder Avowed heißt, sondern einen guten Titel hat, den man sich auch merken kann oder der was bedeutet oder was. Das nächste Spiel wird vielleicht wirklich unser Skyrim.
Okay. Ja, gut, damit bin ich ja noch einverstanden, dass man dann gesagt hat, okay, das war vielleicht mal die Vision dieses Spiels, aber das Ergebnis ist für mich, also wirklich,
das Ergebnis
vom Spielgefühl meilenweit von dem entfernt, was ich in einem Elder Scrolls behabe.
Definitiv, das fängt ja schon dabei an, dass ein Elder Scrolls oder jetzt zum Beispiel auch ein Kingdom Come Deliverance 2, was leider, muss man sagen, für Avowed gerade erst rausgekommen ist, das sind ja Weltsimulationen. Ja. Und Avowed ist keine Weltsimulation. Es ist keine glaubwürdige Simulation einer lebenden Welt. Du hast ja zum Beispiel zwar einen Tag-Nacht-Wandel in diesem Spiel, aber keine NPC-Tagesabläufe. Die Leute stehen einfach kulissenhaft immer an derselben Stelle. Du kannst NPCs in Städten nicht angreifen. Wenn du da mit der Waffe draufhaust, haust du einfach durch sie durch und keiner reagiert drauf. Diebstahl wird nicht geahndet. Ne? Du kannst Leute einfach berauben, wie du lustig bist. Ich glaube auch da, wenn jetzt jemand gerade Kingdom Come 2 gespielt hat und du kommst dann da rein, siehst diese Welt, wirst du auch sagen so, oh cool, ein Rollenspiel, wie es vielleicht in den 90ern mal war. So wie die alten Dungeon Crawler, da habe ich mal alte Leute von reden hören.
Ja. Zu denen kommen wir immer noch gleich. Vielleicht kurz nochmal zur Lore und zur Story. Muss man denn Pillars 1 und 2 kennen, um bei der Avowed-Lore oder bei der Eora-Lore durchzublicken?
Tatsächlich würde mich erstmal Michas Meinung interessieren, der nur den ersten Teil und nicht den zweiten gespielt hat.
Genau, ich habe den zweiten Teil nicht gespielt, weil es ein Piratenspiel ist und das lehne ich ab, einfach aus ideologischen Gründen. Aber für mich war es so eine komische Mischung aus, ja, ich kenne das Universum schon und das Coole ist, in Dialogen im Spiel kann man ja auch so ein Glossar zuschalten, wenn irgendwelche Begriffe aus der Geschichte der Welt
praktisch.
Oder... Das ist mega
super praktisch. Idee, super dass Idee, dass du also nicht nur dieses den bisherigen Dialog nachlesen, sondern auch Stichworte, die im Dialog erwähnt werden, währenddessen, also der Dialog wird pausiert und du siehst so, wer war noch gleich die kruder Fantasy-Begriff und dann kurzer Lexikon-Eintrag, das ist gemeint. Ah ja, ja, dankeschön.
Ist es teilweise ein bisschen zu viel, finde ich, weil man hätte in einem Fantasy-Setting nicht einen eigenen Namen für die Zwerge sich überlegen müssen, sondern man könnte sie einfach Zwerge nennen und nicht Pargrunen oder so. Aber das ist jetzt nun mal halt so das Setting, was sie gebaut haben. Dieses Glossar, mega nützlich. Was mich nur genervt hat, weil ich es tatsächlich halt nicht kenne, ich habe es dann nachgelesen, was da passiert ist, ist, es nimmt sehr viel Bezug darauf, was in Pillars of Eternity 2 passiert ist mit Göttern und Geschehnissen in diesem Deathfire-Archipel, diesem Todesfeuer-Archipel, wo halt die Handlung gespielt hat von Pillars of Eternity 2. Und ich denke mir die ganze Zeit, ah, jetzt ärgert's mich aber, dass ich das nicht gespielt habe.
Ja, hast du was verpasst, ein geiles Spiel.
Ja, ich weiß, dass es ein geiles Spiel ist, aber halt Piraten-Setting und so weiter. Aber das fand ich halt sehr nervig, weil ich da dann immer das Gefühl habe, da hätte ich gerne vom Spiel mir mindestens optional so eine Zusammenfassung geben lassen, wo ich nachgucken kann, was war denn jetzt eigentlich im ersten Teil, was war denn jetzt im zweiten Teil?
Ist interessant, dass du es sagst, weil ich habe mir da unterschiedliche Meinungen zu auch eingeholt. Also, weil du ja so ein Zwischending bist.
Ja.
Jesko, auch einer unserer Co-Tester, hat kein Pillars-Teil gespielt, weil der halt keine klassischen Rollenspiele mag. Mhm. Der liebt Elder Scrolls und so, aber so Top-Down-CRPGs gehen weg damit. Und den hat das null gestört. Der hat halt gesagt, ey, ich hatte halt das Gefühl, das Spiel hat eine Menge Backstory. Das ist halt hier wirklich ein sehr cooles Universum. So. Und für mich, ich finde halt auch, die Story schließt ja nicht in irgendeiner Form an oder so. Die Story von Avowed hat aus meiner Sicht relativ wenig damit zu tun.
Ja, relativ wenig würde ich unterschreiben,
genau, aber relativ es gibt wenig.
Schon Bezüge.
Es gibt Bezüge. Ich finde sie aber überschaubar. Und es wird in Dialogen und in der Lore und in Dokumenten, man kann tonnenweise Dokumente lesen und Kram, wie bei Obsidian üblich, da wird schon Bezug genommen auf die Geschehnisse. Aber also das Spiel gibt dir definitiv das Gefühl, dass du hier in einem großen Universum unterwegs bist, in dem über das sich sehr, sehr viele Menschen sehr lange Gedanken gemacht haben. So.
Ja.
Und es ist auch in gewisser Weise gewöhnungsbedürftig. Aber das war es auch schon in Pillars of Eternity. Es ist ein sehr, fast schon philosophisches Fantasy-Setting, ne? Themen mit, was macht einen Gott zum Gott, mit Wiedergeburt und so weiter. Also es steckt sehr, sehr viel drin. Es ist nicht so leicht verdaulich, finde ich. Aber es ist halt, man entdeckt es auch gern. Also wenn man sich damit beschäftigen möchte, gibt es auch viel zu entdecken. Und es passt eben auch wieder zu diesem Setting.
Ja, es hat nur, also ich stimme dem zu, es hat nur dadurch auch, und das hat mich in Avowed ein bisschen genervt, weil mich sowas in Spielen immer nervt, es hat dadurch nur sehr viel Bedürfnis, einfach wenn du ins Spiel einsteigst, an Exposition. Mhm. Ne, dass die Leute, ne, das Glossar tut seinen Teil dazu, das ist okay, aber dass die Leute sehr viel erklären, was ist denn jetzt die Geschichte meines Volkes? Ne, ich blauer Schuppenmensch, oh, die Kriege damals, die Geschehnisse im Todesfeuer-Archipel, bis jetzt weiß niemand, was da wirklich passiert ist. Es sei denn, er hat das andere Spiel gespielt, Zwinker-Zwunker. Ne? Also, dir wird sehr viel angetragen an Geschichte. Du brauchst es auch zum Teil am Anfang natürlich, aber ich finde das halt, in dem Fall fand ich es schon ein bisschen zu viel. Mhm. Ne? Also weil das ist dann halt, ich komme ja in diese neue Welt schon als jemand, der da noch nie war. Also alles, was ich über das Land der Lebenden dann erfahre, ist natürlich neu für meinen Charakter. Andererseits ist mein Charakter im Imperium, für das ich ja als Abgesandter dorthin komme, aufgewachsen.
Ja.
Also ein paar Sachen sollte ich doch eigentlich auch wissen schon.
Ja, oder als Gesandter mich vorbereitet haben auf der Schiffsreise. Ich gehe ja nicht komplett blank als kaiserlicher Gesandter in so ein Land und weiß dann nicht mal, was im Nebenland für ein Volk lebt und so.
Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Auf andere Seite, wie andere Spiele machen das genauso, wenn nicht sogar noch das schlimmer. Das
ist nichts.
Und ich fand es jetzt, also Obsidian-Spiele waren immer schon ganz schön laberlastig, deswegen hat es mich jetzt nicht irgendwie großartig irritiert. So.
Ich laber auch gerne. Also ich finde das an sich nicht schlimm. Ne? Aber wenn du halt dann wieder zu einem neuen Schrein kommst und dann erklärt dir wieder jemand, ach, die Gottheit, die wir hier anbeten, steht übrigens für dies und das und hat das und das gegen den und den. Und ja, stimmt, musst du mir eigentlich auch erzählen, damit ich wirklich verstehe, worum es da geht, aber es ist sehr viel.
Ja. Von der Exposition abgesehen, erzählt denn Avowed seine Geschichten schön oder nicht? Ist irgendwas euch besonders in Erinnerung geblieben bei der Hauptstory oder bei den Nebengeschichten?
Also ich finde die Hauptstory recht platt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da stecken gute Entscheidungen und ein paar Twists und Turns drin, was gut ist, ja, und für ein Videospiel, sage ich mal, da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Aber wovon ich einfach kein so großer Fan mehr bin, ist von so auserwählten Geschichten. Und ja, natürlich hast du eine Sonderrolle in dieser Welt. Deswegen kannst du dir ja im Charaktereditor und musst dir sogar Pilze in die Fresse kleben. Also du musst ja dann, weil du einen Gottähnlichen spielst, der von einem Gott berührt wurde, musst du dir die Zeichen dieses Gottähnlichen aneignen, was halt entweder irgendwie Pilze im Gesicht, auf dem Kopf, in der Haartracht irgendwie. Also damit Leute, die dir in dieser Welt begegnen, auch direkt dann sagen können, hey, du bist doch ein Gottähnlicher, du wurdest doch von einem Gott berührt, was steckt denn da dahinter? Also du bist schon qua der Figur, die du spielst, in so einer Sonderrolle drin und Überraschung, die wird natürlich auch in der Story dann eine tragende Rolle spielen. Und dessen bin ich etwas müde, möchte ich sagen, so auserwählten Geschichten zu spielen. Ich hätte lieber jemanden gespielt, der weniger direkt persönliche Verbindung zu dem hat, was im Spiel passiert. Mag er jetzt auch nur was Persönliches sein von mir.
Mir hat die Story tatsächlich sehr gut gefallen. Ich kann den Punkt mit dem Auserwählten komplett nachvollziehen. Was mir gut gefallen hat, weil eine Sache macht es schon anders als andere Geschichte. Ich finde es aus die auserwählten Geschichten dann albern, wenn es diese From Zero to Hero Nummer ist. Und man eigentlich schon am Anfang ist, ich bin kein Zero, ich bin der Hero. So. Mhm. Und hier bist du fängst halt als Abgesandter an und wirst auch von Anfang an von den Leuten mit Respekt behandelt. Das fand ich erstmal ganz cool.
Ja.
Eine zweite Sache, die mir, also um auch zu sagen, wir spoilern hier nix. Ja, also alles, was Micha gerade erzählt hat, das kriegt man sofort in die Fresse poliert. Also das ist sehr.
Also dass du ein Gottähnlicher bist, ist glaube ich der erste Satz, der zu dir gesagt wird
genau.
im Spiel. Ne? Also
das genau.
Und ihr montiert euch Pilze ins Gesicht im Charakter-Editor.
Genau.
Müsst ihr auch machen. Man kann sie ausblenden, möchte ich dazu sagen, wenn man das nicht die ganze Zeit sehen möchte, weil man zum Beispiel als Kind Angst vor Pilzen hatte oder irgendwie sowas. Kann man das ausblenden, aber es ist Teil deines Charakters und die Leute reagieren auch drauf.
Genau. Was mir tatsächlich, also mir haben zwei Dinge an der Geschichte und am Storytelling oder mir in drei Sachen gut gefallen. Ich finde, es ist wirklich gut geschrieben. Also diese Dialoge haben mir wirklich gut gefallen. Also wer die Dialoge in Pillars of Eternity gemocht hat, wird auch die von Avowed mögen. Also finde ich eine gute Mischung aus Ernsthaftigkeit, Humor, ohne albern zu sein, eine gewisse Direktheit, ohne jetzt direkt so Gothic-mäßig in die Fresse zu gehen. Aber schon, die reden halt in vielerlei Hinsicht wie normale Leute so. Und gleichzeitig verstehst du schon, dass es in einem Fantasy-Setting ist. Also das hat mir gut gefallen.
Ja.
Das Hauptding, was mir am besten gefallen hat, weil ich sowas einfach mag, und ich verstehe auch Leute, die das nicht mögen, ich finde das cool, wenn es so gut funktioniert wie in Avowed. Avowed ist in vielerlei Hinsicht ein Puzzle. Also man bekommt Informationen, die bekommt man sehr stückhaft. So, auch eine Sache, die man sofort erfährt, man hat eine Stimme in seinem Kopf und weiß nicht, wer redet da mit einem. So, gleichzeitig weiß man nicht, wer die Traumgeißel ist. Gleichzeitig weiß man, man ist ein Gottähnlicher, weiß aber nicht für welchen Gott. Und natürlich hängen die Dinge irgendwie alle miteinander zusammen und es ist cool, in welchen Abständen man Dinge da rausfindet und wie man dann so alles und das, weil das auch das passt wieder gut zum Spiel, dieses Erkunden, also dieses Tempo, wie man sich die Welt erschließt, so erschließt man sich auch gleichzeitig das Wissen über die Welt und auch sukzessive mehr Wissen über die Zusammenhänge dieser Geschichte.
Ist es denn befriedigend, diese Puzzleteile dann zusammenzusetzen? Also wenn du merkst, okay, die Stimme, die ich höre, und die Traumgeißel und meine Gottheit, die ich nicht kenne, wenn sobald da eine Verbindung hergestellt ist, da sagst du, oh Mann,
also,
das ändert alles.
Was man, sagen wir mal so, als jemand, wenn ihr die Vorgänger gespielt habt, sind die Reveals jetzt nicht sensationell überraschend.
Das ist gut formuliert, das würde ich unterschreiben.
So, vorsichtig formuliert. Also ich habe mich ja im Sinne dieses Talks komplett spoilern lassen und im Grunde genommen alles, was mir dann die Leute, die es durchgespielt haben, erzählt haben, habe ich im Grunde genommen mir schon vorher zusammengereimt. So. Ja. Eine dritte Sache, die mir am Storytelling aber tatsächlich außergewöhnlich gut gefällt, ist, wie das Spiel mit Entscheidungen umgeht und wie man Einfluss auf die Geschichte nimmt. Denn das Spiel ist diesbezüglich ein kleines Arschloch. Weil ich habe halt gedacht, ich habe mir wirklich die ganze Zeit gedacht, wo ist denn hier das Obsidian-Spiel? Das sind ja alles nur so Dialoge und Quests abhaken und
also keine AB-Frage, willst du dieses Volk töten oder willst du das andere Volk töten?
Gar nichts. Also wirklich, das sind
also, ja, ein bisschen
ja.
Das schon. Also du hast natürlich in der Hauptquest, insbesondere bei Nebenquests manchmal, hast natürlich schon Momente, wo du siehst, okay, jetzt ist hier klar eine Entscheidung gefragt ja. In Richtung A oder B. Aber, ne, wo du recht hast, ist, manche Sachen deutet es nur an oder ja. Erwähnt es hin und wieder in Dialogen. Es gibt eine Sache, die ich jetzt sehr klar im Kopf habe, aber die kann ich nicht spoilern. Ja. Aber du kriegst Hinweise auf etwas sehr Wichtiges, dem du nachgehen kannst und wie ich sagen würde, solltest, ja. Aber nicht musst. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann wird das Konsequenzen haben. Und das ist halt sehr cool, weil es so organisch ist. Ja. Ne, wenn du halt sagst, okay, hier hat mir gerade jemand gesagt, dass da irgendwie was im Busch ist und aber ich habe keinen Bock drauf, ne, weil ich will jetzt lieber, das Essen ist gleich fertig, die Pizza ist im Ofen, ich rush mal schnell durch die Gegend durch. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert?
Ja. Also wer in diesem Spiel die Dialoge einfach wegklickt, wird ein paar Mal sein, wie, was, wieso? Ja. Aber das wollte ich doch gar nicht.
Genau, und das finde ich, das ist ein Kompliment, was ich Ihnen machen muss. Das ist ein bisschen so ein antiquiertes Spieldesign, ja. Würde ich sagen, weil heute, und damit das Spiel eine möglichst große Zielgruppe erreicht, muss alles sehr plakativ sein. Da muss ein Icon eingeblendet werden für dieser Charakter wird sich an deine Worte erinnern. Oder es muss ein Icon zeigen. Ja. Diese Entscheidung wird Konsequenzen haben.
Oder besser noch vorher. Also, Achtung, diese Entscheidung.
Ja, denk gut nach. Ja? Denk gut nach, was du jetzt machst, Auserwählter. Nee, und hier ist das alles sehr viel organischer. Bis hin zu so weg von der Hauptstory in Nebenquests ganz kleinen Sachen. Da kann ich mein Lieblingsbeispiel erzählen, weil es kein Spoiler ist. Du kommst im zweiten Kapitel zu einer Beseelerin, so einer Nekromantin quasi, die auf ihrem Bauernhof die Körper von Toten einsetzt als Sklaven, die sie halt dort für sich arbeiten lässt. Und wenn du möchtest, kannst du der im Dialog sagen, hey, weißt du was, wenn ich sterbe, kannst du meinen Körper auch haben. Ist mir ja wurscht dann, ich bin ja dann nicht mehr da. Und dann kauft sie dir quasi deinen Körper ab und gibt dir zur Belohnung ein Halsband, wie es auch ihre Sklaven tragen. Und dann kommst du später zu anderen Charakteren hin und sagst denen, ja, so, hi, ich habe ein paar Fragen an euch. Und die sagen, hey, wenn du dieses Halsband anhast, das ist doch so ein untoter Sklave. Kannst du uns verstehen? Ich, Freund. Ja? Ja. Und dann kannst du auch so antworten und kannst halt sagen, ich auch, Freund, oder sowas. Und ich finde es halt sehr cool, dass das Spiel dann in den Momenten halt auch wieder reagiert auf das, was du vorher entschieden hast, obwohl das ja gar nicht wissen kann, dass du da warst. Also ja. Sie haben viele so Varianten eingebaut, auch weg von der großen Geschichte und ihrer Entwicklung, wo sie auf deine vorherigen Taten
genau. Irgendwie
reagieren. Und das finde ich elegant.
Genau, also und es ist wirklich so, ohne jetzt ich muss mir überlegen, wie ich es am besten formuliere. Es gibt da ein paar sehr, sehr clevere Storytelling-Mechanismen. Also eine Sache, das ist jetzt ein bisschen guide-mäßig, aber man redet natürlich auch mit der Stimme in seinem Kopf. Und ich sag's mal so, überlegt euch gut, was ihr ihr sagt.
Korrekt.
Und das ist cool.
Ja, und das ist halt sehr organisch, weil es dir dann halt nicht sagt, hey, jetzt halt mal kurz an, wenn du jetzt sagst, sollten wir nicht alle unsere Gegner sein hier, denk mal nach, ob das nicht vielleicht Folgen haben könnte, ja. Sondern du triffst diese Entscheidung halt aus deinem eigenen Rollenspiel-Flair heraus oder was du gerade in dem Moment denkst und dann siehst du später so, hä, Moment, ja. Da hat mir ja auch jemand zugehört. Also nicht nur musst du dem Spiel zuhören, sondern das Spiel hört auch dir zu. Ein sehr gutes Gefühl. Nur grundsätzlich nochmal, also das finde ich halt einfach, die Story an sich ist jetzt nicht so episch und nicht so literarisch tief, wie ich es mir vielleicht wünschen würde von einem totalen Story-Highlight. Und auch viele Nebenquests sind nicht auch von der Geschichte her so tief, wie ich es mir insbesondere von einem Obsidian wünschen würde. Weil Obsidian war für mich noch nie ein Studio, vielleicht mal abgesehen von Fallout New Vegas, wo sie dass so die Hauptgeschichte, so eine richtig tolle Hauptgeschichte erzählt hat. Ja, die Pillars of Eternity-Spiele, ist alles nicht schlecht, oder ich will das nicht schlecht reden, für Videospiele funktioniert das schon, aber was sie halt wirklich herausragend beherrscht haben, ist so menschliches Drama. Mhm. Ne? Also alles, auch was du, oder oft, was du in Nebenquests erlebst, ich weiß noch, wie es in Pillars of Eternity eine Quest gibt, wo du die letzten Momente eines verstorbenen Kindes nacherlebst, das ist richtig hart. Mhm. Ne? Und das geht dir richtig nahe. Und sowas fehlt mir ein bisschen in Avowed. Ne, so richtige Geschichten, auch Nebenquest-Geschichten, wo ich so, die mir einfach in Erinnerung okay. bleiben.
Das, darauf können wir uns einigen. Ich glaube, halt, es ist halt dann auch noch ein bisschen ein anderes Spiel. Es ist jetzt ja. nicht ganz so ein narratives Spiel wie Pillars of Eternity. Was ich aber auch noch sagen kann, ist, ist, dass es diese Entscheidungen, die man getroffen hat, die wirken sich wirklich am Ende aus. Und zwar auch krass aus und auch mehrere unterschiedliche Richtungen. Es gibt sehr unterschiedliche Enden und auch es ist auch sehr plakativ dann am Ende so. Mhm. Ne? Du hast Folgendes gemacht, also passiert das. Und das ist auch schon, also wer auf sowas steht mit, hey, Entscheidungen und Konsequenzen, die sind drin und lasst euch nicht vom Einstieg irgendwie so an der Nase rumführen,
ja.
sondern denkt über alles danach, was ihr in diesem Spiel tut. Es kommt zurück.
Ja, ein paar Sachen, vielleicht muss man das noch dazu sagen, ein paar Sachen sind ein bisschen buggy, auch was die Entscheidungen angeht oder zumindest Dialogzeilen, weil bei mir hat es zum Beispiel an einer Stelle gibt es eine Entscheidung, die dazu führt, dass ein Charakter stirbt von mehreren. Und das Spiel war in Dialogen felsenfest der Meinung, zumindest eine kurze Zeit lang, dass einer gestorben ist, der gar nicht gestorben ist, sondern jemand, also eigentlich war es jemand anders. Mhm. Also wo du merkst, okay, da sind irgendwie die Trigger falsch gesetzt und sei es nur die Dialogzeile, die halt an dem Punkt falsch reagiert. Also so ein paar Questzeilen. Es gibt auch eine Stelle, da muss man entscheiden, wem man ein Artefakt gibt, das man geborgen hat. Und dann habe ich es der einen Person gegeben und sie hat gesagt, oh, vielen Dank, hat dann was sehr Cooles gemacht, was ich nicht spoilern möchte. Und dann bin ich zu der anderen Person gegangen und habe gesagt, ach, hier ist übrigens das Artefakt. Mhm. Weil es halt dann nicht verstanden hat, dass ich es der anderen schon gegeben habe.
Ja. Ne, man muss so dazu kleine sagen, da es gibt jetzt noch einen Day-One-Patch. Also ja. es kann auch sein, dass da ein paar von diesen Dingen schon korrigiert wurden oder nicht, das wissen wir noch nicht. Aber der Stand jetzt ist tatsächlich auch so, dass wir das Spiel auf Games um 3 Punkte abwerten müssen, ja. weil noch ein paar Unschönheiten drin sind.
Reden wir mal über die Party. Avowed hat verglichen mit anderen Spielen wie Dragon Age Vanguard oder Baldur's Gate 3 eine vergleichsweise kleine Party. Es gibt nur 4 BegleiterInnen. Reicht das?
Also reicht das? Ja. Ich brauche ja nicht, also mir muss ja keine Armee folgen durch dieses Land der Lebenden, sondern es ist vollkommen okay, dass da nur in Anführungszeichen, dass ich vier Charaktere bei mir habe. Meine Kritik wäre eher, dass ich die nicht interessant finde. Also die ich dabei habe, die haben zwar natürlich alle ihr Trauma in der Vergangenheit, sie haben alle schlimme Dinge durchgemacht, die du nach und nach enträtselst und das ist ausreichend interessant, möchte ich mal vielleicht ein bisschen positiv formulieren. Also es ist okay, du willst dann schon wissen, ne, warum weicht die eine Figur die ganze Zeit aus, wenn ich sie auf ihre Vergangenheit anspreche und was sie in ihrer Heimat erlebt hat, die sie verlassen hat und so. Und dann findest du halt raus, was da dahinter steckt irgendwann. Aber es ist jetzt kein Begleiter dabei, an dem man sich so richtig reiben kann. Mhm. Ne? Niemand wie, also es gibt zum Beispiel für alle, die es noch spielen wollen, verhülle ich es ein bisschen, aber in Pillars of Eternity hast du einen Charakter in deiner Party, der über den du Sachen erfährst, wo du dann hinterher so sagst, oh mein Gott, ja? Der ist von Anfang an irgendwie so drauf, dass du eigentlich mit dem am liebsten gar nichts zu tun hättest. Und dann findest du langsam raus, warum überhaupt, und es wird alles nur noch schlimmer. Ne? Und so krass ist Avowed einfach nicht. Oder simpel gesagt, auch sowas wie in Astarion und Baldur's Gate 3, so ein zwielichtiger Charakter, wo du halt denkst, so, ja, bei dem weiß ich nie, in welche Richtung es kippen kann. So weit ist es nicht.
Nee, das stimmt. Für mich sind sie, also gibt es bei Pillars of Eternity 1, gab es 1-2 Charaktere, die waren stärker. Ja, beim zweiten wäre ich mir schon nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Da würde es mir gerade auch schwer fallen, Leute zu nennen, die mir da gefallen haben, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also Piraten, das ist ja
Mir haben 2 Dinge gefallen an den Charakteren. Ich habe mich gern mit ihnen unterhalten. Auch da wieder, die Dialoge sind gut und es sind auch durchweg eher sympathische Charaktere, ja, muss man sagen.
Ich, genau. Sie das sind mit wenig rein, ja.
Aber es ist nicht so, dass sie wirken nicht unnatürlich oder so. Also das geht, finde ich. Und sie haben mir spielerisch Spaß gemacht, tatsächlich. Weil es ist so wie ein Mass Effect oder jetzt auch in Dragon Age The Veilguard, dass du quasi 2 mitnehmen kannst und dann ihre Spezialfähigkeiten auslösen kannst, die du auch selber levelst. Und die passen gut zum Narrativ. Also es gibt halt eine Zauberin, die dich mit Heil- und Schutzzaubern verhängt. Es gibt einen klassischen Nahkämpfer, Tank, der betäubt, der Leute betäubt oder halt auch Aggro zieht. Es gibt einen Rogue, der die Leute dann halt auch mit seinen Pfeilen schwächt. Das hat schon so cool zusammengepasst, auch so, also wie sie reden, wie sie agieren, mit dem, wie sie sich spielen. Das hat mir gefallen. Es sind jetzt nicht die Charaktere, da bin ich bei Micha, wenn man jetzt in 10 Jahren irgendwie drüber diskutiert, hey, was sind die geilsten Rollenspielgefährten, wirst du niemanden von überhaupt nennen.
Ja, und das ist da, ich meine, wir kommen ja noch zu den großen Stärken, die dieses Spiel auch hat, um das kurz mal festzuhalten, ne, weil wir hatten sehr viel Spaß daran, aber da hätte ich mir mehr versprochen von Obsidian, von einem Studio, das halt mit Parvati einen der besten Rollenspielcharaktere geschrieben hat, so aus den letzten Jahren. Gerade die, auch ein Pentiment, ne, wenn du dir anguckst, was da so drin steckt, die könnten es eigentlich besser. Und ich würde auch widersprechen, was so die Natürlichkeit der Charaktere angeht, weil dafür, dass du in ein Land kommst, was dir durchaus feindselig gesinnt ist, weil du als Vertreter des Imperiums ja eigentlich Vertreter bist einer Kolonialmacht, die da hinkommt und die ja unterjochen möchte. Das wird auch immer wieder thematisiert, natürlich in Gesprächen, auch mit den Begleitern, die du dabei hast. Aber dafür sind die mir zu kooperativ. Weil die dann doch zu sehr, also, ne, die sind da, also, ja, sie sagen dir dann zwar manchmal so, bin ich nicht so einverstanden, also wenn du sehr unterdrückerisch da auftrittst beispielsweise, aber sie sind dir doch zu ergeben dann in dem Fall.
Ist mir nicht so aufgefallen, weil ich nicht so unterdrückerisch spiele wie du.
Ich bin eigentlich super nett, aber ich habe mehrere Sachen halt ausprobiert, manchmal, ne, um zu gucken, was passiert und dann.
Nee, kann ich durchaus nachvollziehen.
Ja. Ich fand jetzt gerade den ersten Charakter schon sehr schablonenhaft, den man kennenlernt, dass der Drifter, der ganz gut kämpfen kann, sich ganz gut auskennt und der typische erste Leitfaden ist, der einen so ein bisschen durchführt.
Ja. Ja, aber ohne bei so einem Spiel ehrlich gesagt auch nicht schlimm, also das brauchst du ja auch in
irgendeiner Form. Ja, aber ich könnte jetzt schon nicht mehr sagen, warum der spannend sein soll oder nicht.
Ja, das ist es halt,
aber
ja,
das vielleicht noch.
Ist er halt nicht. Also.
Ja. Reden wir mal ein bisschen über die Spielwelt. Heiko, du hast gemeint, Avowed ist für dich ein klassischer Dungeon-Crawler. Für die jüngeren Zuhörer und Zuschauer unter uns, das ist ein Genre, das es in der Form nur noch für Liebhaber gibt und im Indie-Bereich. Wir reden hier von Spielen wie Lands of Lore, Wizardry 7, Might and Magic 3, das waren alles Dungeon-Crawler der 90er Jahre. Es gab, wie hieß es noch gleich, was du vorhin erwähnt hattest?
Lands of Lore?
Nein, der moderne Dungeon-Crawler.
Operencia.
Operencia und Tower of Mask ist kürzlich erschienen. Alles Spiele, die darauf basieren, dass man sich im Prinzip im Kachelsystem vorwärts bewegt, die Automap noch selbst mitzeichnen kann auf Karo-Papier. Das ist jetzt bei Avowed natürlich nicht der Fall. Man bewegt sich hier frei in der Welt. Aber warum hat dich Avowed trotzdem an dieses Genre erinnert?
Weil der Fokus so eindeutig auf Entdecken liegt. Ja. Also für mich, das liegt daran, dass ich ja vielleicht so leicht pedantische Tendenzen habe. Und für mich gab es immer nichts Schöneres bei einem Dungeon-Crawler. Ich bin auf einer Map in einem Dungeon, oder es waren ja auch alles die Dungeon-Crawler, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, Lands of Lore, Wizardry 7, die hatten ja alle Oberwelten auch, ne? Es war also, man hatte am Anfang eben einfach eine weiße Map. Da war nichts. Und je mehr man erkundet hat, desto mehr hat sich dann die Karte vervollständigt. Und am Ende hat man das Gefühl, ich kenne jetzt hier jede Ecke. Mhm. So. Und dieses Gefühl, das vermittelt Avowed großartig. Also dieses, ich will einfach noch wissen, was da hinten links ist. Ja, dieses Feld habe ich noch nicht, diese Kachel habe ich noch nicht weggezeichnet, so nach dem Motto. Ne? Und das macht es auch mit einem aus meiner Sicht wirklich grandiosen Level-Design wirklich. Also wie die Welt auch gebaut ist, wie es dir ein Gefühl dafür gibt. Und dem ordnet es auch viel unter, muss man dazu sagen. Es ist, und das, auch das erinnert mich an die Dungeon Crawler, die konnten es damals noch nicht anders. Die waren halt einfach sehr mechanisch. Sprich, da war es auch egal, dass die Leuten, wenn du halt irgendwo alles hast mitgehen lassen, ja. Mhm. Beziehungsweise es war sogar Teil auch des Spielprinzips, ne? Da einfach Kram einzusammeln. Und das Charaktersystem ist natürlich ein Action-Rollenspiel, das heißt, es gibt Echtzeitkämpfe, aber fairerweise muss man auch sagen, dass zumindest teilweise die Dungeon Crawler, jetzt einen Lands of Lore 3 hat er auch ein Echtzeit-Kampfsystem, man hat hektisch halt auf Icons geklickt, damit die Charaktere halt irgendwie was tun.
Es hat auch das, dass du sicher weißt, wenn du einen Bereich endgültig geklärt hast, dann was super clear. Angenehm ist. Auch auf der Automap, auf der Minimap, man sieht es hier im Bild, ist halt jede Pflanze, die du einsammeln kannst, und jedes Crafting-Item ist markiert. Und du weißt halt, okay, hier ist die Pflanze, die, jetzt habe ich die beiden, jetzt bin ich mit dieser Höhle fertig und mit diesem Bereich. Und die kann ich dann ausblättern und mich was anderem widmen. Nicht so wie bei großen Open-World-Rollenspielen, wo ich dann sehe, okay, klar, oh, ich kann dieses Gebirge komplett erkunden, aber ich werde immer das Gefühl haben, ich habe es nicht komplett erkundet. Das hat About nichts, sondern man weiß schon, wann man mit dem Bereich durch ist.
Ja, also das ist der Coole. Ich muss auch sagen, für mich war die größte positive Überraschung an dem Spiel, was für fantastische Welten die bauen können. Ja. Hätte ich nicht gedacht bei Obsidian.
Null.
Nicht erwartet. Null. Haben sie bisher so nie gezeigt. Ja. Haben sie herausragend gemacht bei About, dass du Welten hast, wo du reingehst und sofort sagst, da will ich hin, da drüben ist was Interessantes. Moment mal, was ist das da für ein komisches Ding? Ist das da eine Ruine? Die Höhle da drüben, was ist da denn eigentlich? Was ist, wenn ich da hochklettere? Du kannst
ja klettern. Es ist alles handgebaut.
Es ist alles handgebaut und es ist überall etwas zu finden. Dieses Etwas bedeutet in den allermeisten Fällen Crafting-Materialien beziehungsweise Waffen, die du zu Crafting-Materialien zerlegst oder verkaufst, weil dieses Crafting-System, wo man Waffen immer weiter upgradet, ist halt das Herzstück der Progression in dem Spiel. Aber es ist, egal wohin du gehst, du findest immer eine Belohnung. Es fühlt sich so gut an, diese Welt zu erkunden und sie sieht dabei auch noch fantastisch aus, hier in der Unreal Engine 5 mit dieser Beleuchtung.
Ja, die Beleuchtung ist der Hammer. Mhm.
Ultra gut und schön und es macht einfach Spaß, sich durch dieses Spiel zu bewegen. Du bewegst dich auch relativ schnell, das haben sie clever gemacht, ne? Also ist ja eines der großen Themen. Die Laufanimation ist total idiot. Dann muss ich kurz erzählen.
Ich kann die Hände nicht mehr sehen.
Die Laufanimation ist ja genau, dass du die ganze Zeit mit deinen Händen in deinem Gesicht rumfuchtelst.
Deine Tochter läuft so durchs Haus immer.
Ja, ich habe das nie wahrgenommen, bis mir gestern meine Freundin beim Spielen zugeguckt hat und da bin ich halt gerade sehr viel rumgelaufen, weil ich irgendwo schnell hin wollte. Und dann ist sie quasi mit den Händen so in ihrem Gesicht rumfuchtelnd aus dem Zimmer wieder rausgegangen. Und seitdem kann ich diese Laufanimation nicht
ignorieren. Es ist ein bisschen wie Mirror's Edge tatsächlich im Übrigen vom Parkour-Feeling her. Ohne Salty.
Vielleicht, teilweise. Also, aber auf jeden Fall dieses, ne, ich kann klettern auf Türme. Und wenn ich das mache, weiß ich auch, da oben ist was. Es fühlt sich nichts sinnlos an in diesem Weltdesign. Ausgenommen manche Kämpfe. Also das war ja, haben wir ja oft gesagt, auch bei Baldur's Gate 3, eine der großen Stärken dieses Spiels ist, dass sich kein Kampf in diesem Spiel wie ein Füllerkampf anfühlt. Ne? Wie so ein Kampf in einem JRPG, wo du einfach nur das Gefühl hast, okay, ist gerade da, damit Reisezeit nicht nur Reise ist, sondern damit auch mal wieder ein bisschen gekämpft wird. About hat auch sehr viele Gegnerplatzierungen, wo ich denke, hätte jetzt da halt nicht unbedingt 5 Käfer in der Gegend stehen müssen oder so. Und es ergibt auch nicht wirklich Sinn zum Teil, wenn da ein Wachturm ist, der Waldläufer, der Rangers, der Ordnungsmacht hier in dem Gebiet und
2 Meter weiter,
Bogenschussweite ja. Daneben sind halt so mörderische Baumwesen, auf denen Kopfgeld ausgesetzt ist. Also ne, das ist halt wieder der Punkt Glaubwürdigkeit der Welt, aber so Darstellung.
Mit Glaubwürdigkeit toll. Bin ich eher tatsächlich bei der Architektur und wie sie, ja. Ne, wie sie miteinander, also du hast recht mit Gegnerplatzierung, yes, aber so wie, ne, Höhlen ineinander übergehen,
ja,
wo Mauern platziert
sind,
wo
Küsten. Türme sind,
die Küstenlinien.
Wenn du an den Küsten entlang ist, es sieht so gut aus.
Genau, und eben, es fühlt sich belohnend an zu entdecken. Und klar, auch wegen Loot, aber allein eben schon wegen des Entdeckenswillens. Also, das ist jetzt kein Spoiler, es gibt halt in der ersten Welt gleich einen sehr präsenten Leuchtturm, wo man sich halt denkt, ey, da oben will ich hin.
Ja.
Weil ich einfach nur da oben hin will. Weil ich das muss doch cool sein, da oben zu stehen und auf die Welt runterzuschauen.
Ja.
Und dann machst du das. Und es macht Spaß, da hochzuklettern. Und natürlich ist da oben auch was Schönes dann. Und es sind dann auch häufig Lore-Schnipsel dann auch versteckt. Also Tagebücher, wo man sich dann auch durchlesen kann. Was ist da passiert? Das passt einfach alles sehr, sehr gut zusammen.
Ja.
Teils ist es ein bisschen komisch, da sagen zum Beispiel in der ersten Stadt dir die Wachen am Stadtrand, Junge, da draußen ist aber so richtig gefährlich. Du siehst ja hier, unser Palisadenzaun ist schon wieder halb eingerissen und hinter dem Zaun sind nochmal 2, die schon komplett ruiniert sind. Mann, ist das gefährlich da draußen. Und dann gehst du raus und dann so, okay, hier sind halt 4 so Echsentypen und 2 Käfer. So, ja, richtig brisant, aber okay.
Ja, richtig üble Gegend.
Das ist doch das, was ich meine. Um das auch nochmal, die Bogen zum Dungeon Crawl. Das ist pure Mechanik.
Ja,
pure Mechanik. Das ist auch das Crafting-System, das Charaktersystem, obwohl es sehr frei ist, reden wir noch drüber. Ne? Also du kannst sowohl deine Fähigkeitenwerte frei entwickeln, als auch deine Skills, und es macht auch Spaß, damit zu experimentieren. Aber letzten Endes ist das, um mal jetzt auch einen ganz alten Dungeon-Crawler Aficionado-Fachbegriff zu verwenden, ist das ein Map-Painter.
Das stimmt. Aber im besten Sinne.
Ja,
und es steuert sich mit dem Gamepad tatsächlich auch ein bisschen so, dass es das unterstützt, weil ihr habt bei der mit draußen Tastatur gespielt, ne?
Ich hab's mit dem Gamepad angefangen und hab das Grausen gekriegt und bin zu Maus und Tastatur gewechselt.
Ich spiele komischerweise mit Gamepad, weil ich es hat so eine ganz komische Beschleunigung, dass wenn ich mich drehe, drehe ich mich erst sehr langsam und dann schneller.
Das stimmt.
Das führt in Kämpfen dazu, dass ich mich automatisch auch mit den Dashes zur Seite und nach hinten eigentlich dem Gegner gegenüber bewege wie auf einem Schachbrett.
Weil es sich auf du richtest dich beim Blocken und so, hast ein Lock-on und richtest dich quasi automatisch beim Blocken zum Gegner.
Und das ist genau wie im Dungeon Crawler. Ich stehe quasi, ich habe quasi mein kleines Schachfeld. Vor mir sind die drei Gegner und ich bewege mich nach vorne und zu den Seiten und zurück, bis ich den kleinen Encounter geklärt habe und dann weiß ich, wo der Schatz ist und weiter geht's und so. Und also, das stimmt, das ist sehr befriedigend.
Ich habe einen Magier gespielt, der einfach nur die ganze Zeit rückwärts rennt, panisch schreiend, dass ihm keiner auf die Mütze gibt, weil du halt so schwach bist und dabei mit dem Zauberstab vor sich
gefeitscht.
Ja, genau.
Du hast mir einen Begriff notiert, Micha, Prospect Refuge Theorie. Kläre uns auf.
Ja, das ist ein bisschen, also wenn man sich oft fragt, warum sehen denn Welten überhaupt attraktiv aus, gibt es zwei Elemente, die dazu beitragen, so aus dem Open-World-Design. Das eine ist eben diese Prospect Refuge Theorie, das kommt aus der Psychologie und geht zurück auf die Steinzeit oder Urmenschen, die sich Landschaften angeschaut haben, damals natürlich nicht damit so einen tollen Ausblick hatten, sondern mit dem Hauptaugenmerk: Kann ich mich da verstecken, wenn das wilde Tier kommt? Und deswegen sind für uns bis heute Landschaften attraktiv, wenn wir sie angucken, auch in Videospielen, die halt nicht einfach plattes Land sind, sondern viele Strukturen haben, viele mögliche Verstecke, Höhlen, Bäume. Halt irgendwie, wo du siehst, okay, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke guckt, dann kann ich da Unterschlupf finden. Und Avowed hat viele solche Ausblicke. Also du hast schon recht, es gibt nie so das Plakative, vielleicht im dritten Kapitel gibt es so einen Moment gleich am Anfang, genau, aber nicht so viele Momente, wo dir das plakativ ins Gesicht genagelt wird, dass hier gerade eine coole Welt sich vor dir auftut, aber du kannst immer wieder solche Ausguckpunkte finden, auch wenn du ins zweite Kapitel reinkommst, siehst die Stadt, die Hauptstadt, ne, jedes Gebiet hat eine Hauptstadt sozusagen, siehst du dann schon und dazwischen das Terrain, was sich erstreckt und denkst gleich so, will ich sofort überall hin, ist sofort mein Entdecker dran geweckt. Das ist ein bisschen diese Prospect-Refuge-Theorie. Und die andere, was es auch macht, ist dieses Spiel mit Enge und Weite. Also manchmal bist du in sehr engen, auch Höhlen, ne, unterwegs oder in sehr engen Abschnitten, die sich dann aber wieder öffnen zu irgendeinem weiteren Areal. Ne? Das sind ja halt wirklich zwar voneinander getrennte Weltabschnitte, die man da untersucht, aber sehr große und weitläufige. Ne? Und dann kommst du halt auch immer wieder aus so einem engen Bereich raus in so eine große Weite. Und das ist halt automatisch so ein Ausatmen. So ein, jetzt bin ich hier wieder und schon wieder sehe ich 20 Sachen, wo ich hin möchte. Also damit gehen sie einfach clever um in dem Spiel.
Genau. Und um da das vielleicht das Thema nochmal so abzurunden, weil du meintest mit, ne, es hat schon was befriedigt, dass du eine Map clearst, ja. Es ist tatsächlich auch ein Spiel, das davon profitiert, wenn du Bildschirmanzeigen abstellst.
Oh mein Gott, ja.
Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, weil die Spielwelt ist so logisch und so schlüssig gebaut in sich, dass das Erkunden auch ohne Bildschirmanzeigen funktioniert.
Ja, definitiv ja. Es gibt das eine Ding, was man eingeschaltet lassen sollte, ist, dass das Beuteklirren, dieses sphärische Geräusch, was eine Kiste macht, die in deiner Nähe ist, das ist so clever, weil dann komme ich irgendwo hin und sehe vielleicht auf den ersten Blick erstmal nichts, aber ich höre,
irgendwo hier ist was Schönes.
Irgendwo ist was. Und dann hast du einen 3D-Kopfhörer auf und hörst auch, es kommt von links oben oder rechts oben oder irgendwo. Ne? Also muss ich hier wahrscheinlich nach oben klettern, weil da oben eine Beutekiste steht. Das ist so ein kluger Kniff. Leider muss man sagen, bei den Interface-Optionen, wie wir sie jetzt hatten in der Testversion, wenn du eine Option abschaltest, die Kisten umrandet, was ich blöd finde, weil dann sind sie halt sehr klar erkennbar. Ist natürlich toll, wenn man Übersicht haben möchte und es ist auch toll als Barrierefreiheitsoption, aber es ist halt sehr künstlich. Ne? Wenn ich das aber abschalte, dieses Umranden, geht der Ton mit weg. Hätte gerne den Ton separat angelassen.
Vielleicht wird es ja noch nachgepatcht.
Man kann wirklich viel, viel einstellen und abschalten. Du kannst das komplette HUD abschalten. Ja.
Und wird mir denn alles telegrafiert, auch jetzt in Kämpfen zum Beispiel, wenn ich schwer beschädigt bin,
ja,
wenn meine Essenz, also das Mana, die Zauberkraft, wenn die abgenommen hat, oder muss ich das nach Gefühl denn alles machen?
Also dir wird schon sehr viel telegrafiert. Du bist, wenn du verwundet bist, hast du halt so Blutflecken im Gesicht, so Mana musst du merken, wenn es zur Neige geht. Also du kannst natürlich, wenn du die Anzeigen hast, wie lang ist mein Mana-Balken genau, kannst du viel besser timen, ja, wann nehme ich einen Trank oder wann esse ich Nahrung, damit das die Sachen wieder auffüllt oder sowas. Was aber cool ist, ist, dass die Begleiter, die du dabei hast, die halt auch einfach Input geben, ja, zur aktuellen Situation. Wenn du auf einen Gegner triffst, dann ist es so, wenn das Interface eingeschaltet ist, dann steht da halt, das ist ein Gegner der Stufe Lila 4, ja, oder so. Dann weißt du, okay, ich habe eine Waffe der Stufe Blau 2, das ist weit drunter, vielleicht sollte ich mich mit dem nicht anlegen, da mache ich nämlich weniger Schaden. Deswegen nochmal, Crafting und Waffenstufen sind sehr zentral für die Progression in dem Spiel. So, wenn das Interface aus ist, siehst du das natürlich nicht, aber dann sagen dir die Leute, die du dabei hast, ey, Kumpel, ich glaube, du brauchst eine bessere Rüstung, ja, oder du musst dir eine neue Waffe besorgen. Das reicht hier nicht, wir müssen hier weg, so ungefähr. Super gut. Oder wenn du irgendwie auch Beute findest in der Welt, die ein bisschen besonderer ist. Es gibt so Totems, ja, die man finden kann, und für diese Totems wiederum Puzzleteile, die wahnsinnig wertvolle Vorteile bringen und Attributsboni in dem Spiel.
Und geil versteckt sind.
Und sehr krass versteckt sind, sodass es sich auch da nochmal hoch zwei lohnt, diese Welt zu erkunden und diese Totemteile zu finden. Und dann findest du so ein Totemteil, dann hast du jemanden dabei und dann sagt dir diese Figur, hey, was hast du denn da gefunden? Ich glaube, das passt zu dem anderen Ding, was du vorhin gefunden hast. Lass doch mal ins Lager gehen und das aufstellen und gucken, was da passiert. So klug, ja, dir so ein bisschen wie der Sohn in God of War, der ja auch da sehr groß dabei war, dir einfach immer so ein bisschen Tipps zu geben, auch im Kampf dann, hey, Vorsicht, Achtung, Beschuss von links oder so. Richtig clever.
Ja. Bisschen neuer Trend, ne? Wir haben es in KCD ja auch jetzt im Zweier mit Zusammenfassung von Story, natürlich im Dialog mit NPCs, statt selber im Lexikon nachschlagen zu müssen. Immer praktisch, wenn eine Figur dir das dann selbst erzählt. Gretchenfrage, ist Avowed überhaupt ein Rollenspiel?
Das ist eine gute Frage. Also ja, natürlich, es gibt ja 1 Million Rollenspieldefinitionen, in die wir vielleicht jetzt nicht so tief reingehen sollten. Grundsätzlich ist es ein Spiel,
ja,
genau, in dem du halt immer mächtiger wirst und in dem du auch sehr viele Entscheidungen triffst. Es hat nur, jetzt auch im Vergleich zu einem Kingdom Come Deliverance 2, nicht so viele Fähigkeiten, die man tatsächlich lernen und dann auch steigern kann oder auch im Vergleich zu einem Elder Scrolls. Ein Beispiel wäre Schleichen oder Schlösser knacken. Ja. Das sind alles Dinge, die gibt es in Avowed, aber die kannst du halt einfach. Wenn du einen Dietrich hast, gibt's nicht mal ein Minispiel, dann kannst du
Schlösser knacken. Dank, ey. Endlich mal kein Knacken-Minispiel.
Also ein Minispiel brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber es ist halt auch keine steigerbare Fähigkeit, nein, in dem Sinne, dass du immer bessere Schlösser knacken kannst, sondern für bessere Schlösser reicht es einfach, noch mehr Dietriche dabei zu haben. Ja. Dann braucht halt ein Superschloss, braucht dann 5 Dietriche. Wow. Mein Tipp direkt, wenn ihr es spielt, kauft alle Dietriche, die ihr bei Händlern findet, weil ihr
alle
werdet sie brauchen, wenn ihr gerne erkundet. Alle Dietriche einfach ins Inventar und weiter geht's. Jonas Dietrich, Sören Dietrich, Entschuldigung,
wow,
Kollegen von uns, den muss ich kurz machen, den Witz.
Cool. Wir hatten mal eine World of Warcraft Gilde
früher, ja,
wo alle Zwerge, ja, und alle hörten auf ich auf, und wir hatten einen Dieb, der hat sich Dietrich genannt, das, ja, fand ich fantastisch.
Ja, der musste sich aber, glaube ich, umbenennen in Dieterich, weil dann Blizzard Statuten, ja, das nicht, ja, gut fanden. Schade. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? So, genau, was so Rollenspielfähigkeiten angeht, ne? Überreden zum Beispiel ist keine erlernbare Fähigkeit in dem Sinne, sondern eher was von gutem Zuhören abhängt und zum Teil von deinem gewählten Hintergrund am Anfang. Ich bin Arkaner Gelehrter im Spiel, also gebildet in allem, was irgendwie magisch ist.
Natürlich.
Ah, natürlich, wir sind alle Arkaner. Was bist du?
Arkaner Gelehrter, natürlich.
Ja, natürlich. Ja, geil, haben wir alle dasselbe genommen.
Ich bin immer einfach die Intelligenzbestie in so Spielen. Ich will immer über Dialoge alles lösen und mehr wissen als die anderen.
Ah, okay, also so dieser Hintergrund bietet dir spezielle Dialogoptionen plus, und das finde ich noch besser und wichtiger, deine Attribute, also deine Charakterwerte, die du auch regelmäßig steigern kannst, bieten dir auch besondere Dialogoptionen. Viele davon, würde ich sagen, sind Flavor, also dann bekommst du eine bisschen andere Antwort. Manche davon sind entscheidend für den Verlauf von Quests. Also ich bin zu einer, das fand ich eine tolle Stelle, du kommst zu einer Königin und brauchst einen Gegenstand von der. Und dann sagt sie erstmal, ja, dieser Gegenstand, eigentlich haben wir für den gar keine richtige Verwendung. Aber warte mal, hast du nicht ganz viele Mitglieder meines Volkes ermordet? Wenn du das vorher gemacht hast, und zufällig habe ich das. Und dann musst du halt einen sehr hohen Wert eines bestimmten Attributs haben, um dann sagen zu können, das war nur Selbstverteidigung, die haben ja mich angegriffen. Mhm. Ne? Wenn du das nicht hast, dann hast du einen Kampf mit einer Königin vor dir, die ganz schön draufhaut. Und solche Sachen kommen immer wieder vor und es ist immer wieder, ne, teilweise ist natürlich dann die Option auch ausgegraut, wenn du den Charakterwert nicht entsprechend hoch hast und du denkst, wäre ich jetzt nur intelligenter oder mächtiger oder geschickter oder sowas. Und sowas liebe ich sehr in Rollenspielen, aber es ist halt nicht nochmal diese Rollenspieltiefe wie in dem Kingdom Come 2, dass es halt ganz viele Fähigkeiten gibt und auch versteckte Fähigkeiten, die du erstmal finden musst und so. Das hat's jetzt nicht.
Aber jetzt sage ich dir einen Aspekt, in dem ich About tatsächlich rollenspieliger finde als Kingdom Come. In Kingdom Come ist einer meiner Kritikpunkte, wenn man so zumindest viele Nebenquests macht und es halbwegs normal spielt, wirst du per Learning by Doing eigentlich automatisch zum Tausendsasser, der mehr oder weniger alles kann.
Ja.
So. Und in Avowed hat ein so gutes Balancing, was Attribute und Skills angeht. Du musst dich entscheiden. Du kannst nicht alles auf einmal. Und selbst am Ende des Spiels wirst du nicht alle Fähigkeiten können. Es erlaubt dir auch, wofür ich es auch wirklich liebe, ist die Flexibilität des Charaktersystems. Mhm. Du kannst, ich spiele zum Beispiel zwar einen arkanen Gelehrten, ich spiele ihn aber im Nahkampf mit Schild und einem Feuerdolch und setze alles wirklich in Brand. Also ich bin ein kleiner Pyromane, aber im Nahkampf. Okay. Mhm. Du kannst das Spiel mit zwei Pistolen spielen, du kannst es mit einem Speer und einem Schild spielen, du kannst es mit zwei Handwaffen spielen, du kannst alles wild kombinieren, jeden Skill. Du kannst aber nie alles. Und du wirst immer Optionen haben, wo du dir denkst, das hätte ich jetzt gern gekonnt, aber ich kann es nicht.
Ja.
Und das finde ich gut.
Da hast du recht, ja.
So,
ja.
Und es hat da, ne, du hast 4, 5 Attribute, auf jeden Fall, und die kannst du freisteigern. Du hast einen wirklich tiefen Skilltree mit unterschiedlichen Professionen, die du auch frei skillen kannst. Also da steckt schon systemisch eine Menge drin. Aber es ist halt rein systemisch. Und da ist es wieder, ne, du hast nie diese, es gibt schon so ein paar Quests, weil, ne, die Quest, von der du erzählt hast, man hätte sie auch lösen können, ohne da mordend durch die Gegend zu rennen, sondern man hätte da auch Dinge umschleichen können. Und das Level-Design ist in diesem Gebiet auch so clever, dass es die Optionen anbietet, wo du sagst, ja, du kannst mitten rein, du kannst aber auch außen rum.
Macht's oft.
Aber es ist schon sehr, sehr mechanisch.
Und ja.
Es fühlt sich jetzt nie so auch so an wie jetzt ein Baldur's Gate, ne? Mit dieses Tabletopige und diese ganze komplette Freiheit.
Ich würde halt sagen, Action-Rollenspiel.
Ja.
Ne? Es ist halt, es hat diesen Action-Fokus und was man echt mögen muss, ist nochmal diese zentrale Rolle des Craftings.
Ja.
Also, dass das Spiel dir bei jeder Gelegenheit ins Gesicht hält. Aber vergiss nicht, deinen Zauberstab abzugraden, sonst hast du gegen die Monster hier keine Chance.
Und alle Gegenstände
zu können,
zu
genau, musst du Gegenstände zerlegen und die Blumen pflücken, die du brauchst für Waffen-Upgrades. Ja. Und vergiss nicht, deine Rüstung aufzurüsten, denn auch da, ne, nimmst du mehr Schaden, wenn Gegner dann über deinem Level sind. Also, dass das so zentral ist, und ja, du kannst Skills freischalten und du kannst auch Skills nochmal weiter steigern dann jeweils, neue Zaubersprüche, neue irgendwie Bogenangriffe, neue Schwerthiebe und so weiter. Aber das ausgerechnet das Crafting so zentral ist, das ist halt wirklich ein wahnsinnig mechanisches Ding.
Muss und ich auch den grinden? Also, oder reicht es, wenn ich alles
kriege? Nein, also doch, es ist schon so, auch da vielleicht Erzählung aus unserem Testteam, jemand hat gesagt, okay, er prügelt die Main-Story durch und der ist zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad dann schon relativ schnell in den Kämpfen ans Limit gestoßen. Also das Spiel ist schon, weil es gibt kein Level-Scaling, und das Spiel ist schon darauf ausgelegt, das Spiel möchte, dass du erkundest, das Spiel möchte, dass du auch Nebenquests machst, weil auch die Nebenquests ja auch wieder mit der Main-Story verwoben sind und wenn du das machst, kommst du ganz gut durch.
Genau.
Aber das musst du, und was, um das auch nochmal zu sagen, zu betonen, womit Micha natürlich total recht hat, und das ist wirklich wichtig, wenn du keinen Spaß an Actionkämpfen hast, wirst du mit diesem Spiel nicht Spaß haben. Ja, du kannst mit als Magier, mit Zaubern und auch mit den Befehlen an deine Gefährten, aber es ist schon sehr, sehr actionlastig.
Ja. Es fühlt sich aber geil an in den Kämpfen. Ja, ne? Gerade auch im Sound, also haben richtig Bums, die Kämpfe. Und es ist eben nicht so ein taktisches, ich warte, bis irgendein Balken voll ist und dann fällt der Gegner um, sondern es ist schon richtig griffig.
Mehr noch in der Ego-Perspektive, finde ich, als in der Third Person. Mhm. Also ich finde, in der Third Person...
Da fehlt der Punch.
Ja. Da fehlt der Punch irgendwie, genau. Und da sind auch die Animationen... Also ich sag mal, wir haben ja alle Elder Scrolls gespielt und wissen, oder Gothic, und wissen, Third-Person-Animationen sind echt schwierig, aber sie sind auch nicht so optimal. Ich habe übrigens auch das Gefühl, nur damit es an einer Stelle mal erwähnt ist, in der Third-Person ist die Performance schlechter.
Ja.
Also da geht's, wir gehen ein paar Frames runter, so 5, 7, 10. Also auch da, wer gerne Third-Person spielt, vielleicht ist es nicht das optimale Spiel für euch, hätte ich jetzt gesagt. Aber um den Punkt Grinding nochmal aufzugreifen, ich finde, was man machen muss, ist ja das Gegenteil von Grinding in dem Sinne, weil Grinding bedeutet ja, jetzt muss ich 400 Spinnenwesen
das musst du nicht.
Platt machen, damit ich endlich genug Upgrade-Krempel habe für meine Waffe oder für was auch immer ich brauche, um da ins nächste Gebiet kommen zu können. Was du machen musst, ist dich auf das Spiel einlassen und diese Welt erkunden. Und auch ja, auch da sage ich, das spricht jetzt wahrscheinlich nicht alle Leute an, weil auch das muss man mögen. Und gerade wenn man durchrushen möchte und sagt, okay, ich habe jetzt 12 Stunden, um About durchzuspielen, mehr Zeitbudget kann ich diesem Spiel nicht geben, vergiss es. Ja. Ist nicht dein Spiel. Hast du keinen Spaß dran, sondern du musst dir sagen, okay, ich lass mich drauf ein, in diesem Spiel wahrscheinlich 40 Stunden zu verbringen, dann am Ende, und allein 10 davon in jedem der größeren Gebiete. 4 davon gibt's ja.
Die Frage also, kam schon
in die sich Zeit, aber übrigens noch gesagt, die sich auch noch sehr geil voneinander unterscheiden.
Also optisch.
Ja. Nicht mechanisch.
Also nicht mal, was die Gegnervielfalt angeht, weil die ist vielleicht eines der Kritikpunkte an dem Spiel, wenn es sind halt überall so Saurierwesen und
Xaurips.
Und die Xaurips, genau, und unterschiedliche Arten von Käfern plus Untote.
Und Bären.
Es gibt sehr viele Bären.
Sehr viele Bären manchmal.
Hat schon auch jedes Gebiet so seine besonderen Gegnertypen oder Sachen, die es nur da gibt. Die Pilzwesen im zweiten Akt zum Beispiel. Aber also es ist jetzt auch nicht so, dass du, wenn du in der Ecke, hinter jeder Ecke du einen neuen besonderen Gegner triffst.
Was mir beim Crafting noch gut gefällt, sind tatsächlich die Unique Items, weil die haben schon häufig coole Effekte, die man dann auch weiter pushen kann.
Ja.
Und man kann sie auch, die Unique Items kann man dann auch nochmal skillen. Also wenn du quasi spezielle Gegenstände dafür hast, musst du dich dann auch entscheiden, welche Spezialfähigkeit du diesem Item jetzt verleiht. Das ist ganz cool.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen modernes Rollenspieldesign, nenne ich es jetzt mal, dass sehr viel Charakterbau passiert durch Items.
Ja.
Ne, auch das ist dem Action-Rollenspiel geschuldet oder vom Action-Rollenspiel geerbt, ne, von einem Diablo beispielsweise, wo du sehr viel deine Spielweise bestimmst dadurch, welche Eigenschaften deine Icons haben, deine Items, deine Ausrüstung hat. Und auch in Overwatch gibt's halt viele Gegenstände mit besonderen Fähigkeiten. Mhm. Ne, auch ich habe einen Zauberstab, der irgendwie, weiß ich gar nicht, was der macht jetzt, ehrlich gesagt, so spontan. Der, glaube ich, der dafür sorgt, dass Gegner länger brennen. Nee, der Gegner mit Schock, genau, das macht er. Wenn man Gegner mit Blitzschaden angreift, dass die halt mehr Lähmung dadurch erfahren und so, bla bla. Und das ist cool, kann man machen. Ist aber auch wieder so ein bisschen eine runtergenommene Version von Rollenspielen im Vergleich zu, hier ist ein Skilltree mit 8 Millionen Sachen zum Auswählen, ne? Und du kannst dich frei darin.
Weil gerade die Frage im Chat schon kam, von welcher Spielzeit reden wir denn, wenn man sich drauf einlässt und alles erkundet oder nahezu alles?
Irgendwas zwischen 50 und 80 Stunden.
Ja, also ich hätte auch gesagt, 50 Stunden, was Minimum. Wenn du alle Totem-Teile finden möchtest, und das sind für jedes der Gebiete irgendwie 8 oder so oder 6, ja, also auf jeden Fall eine Menge. Und ohne Guide, ja, muss man sagen, dann sitzt du da echt, also dann kannst du schon 80 Stunden dran sitzen wahrscheinlich.
Jetzt habt ihr schon eine ganze Weile darüber gesprochen, dass es für Hardcore-Rollenspiele typische Spielsysteme auf das Nötigste reduziert. Ist es da vergleichbar mit Dragon Age The Veilguard? Und wenn ja, wie? Oder grenzt es sich von dem eher ab?
Boah, also sowohl als auch. Also ich würde sagen, es gibt Parallelen, was die Lesbarkeit der Systeme angeht. Ja, also so du es möchtest. Ich finde das Level-Design von About um Welten besser tatsächlich, weil Veilguard hat ja dann doch seine Level so ein bisschen Metroidvania-Style und recht schlauchig angelegt. Dieses Gefühl hast du in About gar nicht, also wenn einem das gestört hat. Also wie gesagt, sie haben die Parallele, dass sie sehr, sehr mechanisch sind und sehr klar lesbar, for good and worse. Dragon Age The Veilguard ist sicherlich viel stärker, was die Inszenierung angeht. Absolut. Also Zwischensequenzen, Epic-Faktor und Welten. So. Da spielt es in einer völlig anderen Liga. Mir persönlich gefallen die Dialoge in Avowed besser. Also ich mag das Writing lieber von Avowed als in Dragon Age. Sie haben beide Stärken und Schwächen. Kampfsystem gefällt mir persönlich in Avowed ein bisschen besser. Vor allen Dingen, weil ich die Gefährtenfähigkeiten in Dragon Age, die haben sich für mir da tatsächlich rein mechanisch immer die gleichen Kombos abspulen angefühlt. Und das hat sich für mich in Avowed irgendwie cooler angefühlt, mit den Gefährten zu arbeiten. Ich weiß aber wiederum vom GamePro-Team, die das immer mit diesem Rad machen mussten, dass es dann halt nicht so cool war. Mit der PC-Version kannst du die Gefährtenfähigkeiten halt einfach dann auf die Zifferntasten 1 bis 6 legen und dann fühlt sich das ganz cool an. Ich weiß nicht, aber ich find, ist weniger plakativ.
Ja, also insbesondere beim Storytelling, ne, hätte ich jetzt gesagt. Insbesondere dadurch, dass halt viel mehr Sachen, auf die das Spiel dann später reagieren wird und was Folgen haben wird, gar nicht so klar dargestellt werden. Veilguard ist ja sehr klar darin, dir zu sagen, okay, hey, hier ist eine Entscheidung. Ja. Hier musst du jetzt Pause machen und nachdenken. In dem Fall, hier ist es gar nicht so zum Teil. Ne? Und zum Teil reagiert das Spiel halt später auf Dinge, die du getan hast, aber es sagt dir halt vorher nicht, dass es so sein wird.
Kann im Übrigen aber auch, um das mal zu sagen, von der Kehrseite mir sagen, es kann auch durchaus Leute frustrieren. Ja? Also auch das haben wir bei uns im Testteam durchaus gehabt.
Da muss
dass halt jemand gesagt hat, so, ey, ich wollte das doch ganz anders. Ich hatte eine völlig andere Intention in diesem Dialog.
So und ist trotzdem, das Leben.
Und trotzdem manchmal ist da diese Scheiße passiert. Ja. Das hat mich geärgert.
So. Also, das kann ich nachfühlen, so ging es mir in Alpha-Protokoll damals, auch von Obsidian, wo eine Entscheidung zu etwas geführt hat, wo ich so sauer drüber war, dass ich mir dachte, okay, jetzt höre ich auf mit dem Spiel. Aber eigentlich ist es gut, weil so ist das Leben halt auch. Manchmal triffst du Entscheidungen im besten Gewissen und in besten Absichten und dann kommt hinterher nur Müll dabei raus. Oder was ganz anderes. Halt was als das, was du wolltest. Was es halt nicht ist, was in Veilguard auch nicht ist, ist halt so ein Sandbox-Spiel wie in Baldur's Gate. Ne, wo du wirklich halt sagen kannst, okay, ich kann, wenn ich einem Gegner eine Kiste mit Schnapsflaschen drin an den Kopf werfe, entsteht dadurch ein Schnapsteich, den ich dann anzünden kann und mal gucken, ob ich so den Kampf gegen die Hexe endlich gewinne. Fiktive Beispiele, aber wisst, was ich meine, dass man halt so selber Problemlösungen finden kann in der Welt. Das hat auch ein Avowed nicht in der Form. Es gibt zwar Dinge wie, oh hey, wenn du mit einer Stromwaffe in Wasser reinschießt, dann entsteht dadurch so ein Funkenschlag, der dann halt Gegner schädigt, die in diesem Wasser drin sind. Also ein bisschen physikalische Interaktion gibt es. Plus Elementarmagie spielt eine Rolle bei Rätseln in der Welt zum Teil. Da gibt's dann Schalter, da musst du halt mit einem Blitzschlag oder mit so einem Blitzwurf-Item draufschmeißen, dann sind die aktiviert und öffnen eine Tür beispielsweise. Es gibt irgendwie so Eiskugeln, die man schmeißen kann und natürlich Eiszauber, die die Oberfläche von Wasser kurzfristig vereisen. Dann kannst du da draufspringen und vielleicht von dort aus einen anderen Punkt erreichen. Also
so Umgebungsrätsel,
kleine, ja. Genau, so kleine Physik-Umgebungsrätsel
ganz
haben sie.
Ganz wichtig, muss ich leuchtende Kugeln in so Fassungen tun, damit eine Lichtbrücke erscheint.
Nein.
Ich habe keine Ahnung, wie du jetzt darauf kommst.
Ja.
Wir haben alle Spiele in den letzten Jahren, also zumindest alle Action-Rollenspiel-Lights. Ja.
Verpasste Chance, würde ich sagen, ob sie
kommt noch im DLC. Spekulationsfrage, die mir gerade einfällt. Ich weiß nicht, ob es eine kluge Frage ist, aber ich möchte sie beantwortet haben von euch. Nehmt an, beide Spiele, also Veilguard und Avowed, hätten jeweils das Szenario des anderen Spiels. Wäre das besser oder schlechter für beide Spiele? Also nimm Avowed das Spielsystem, aber es spielt in der Dragon Age Welt und nimm das Spielsystem von Veilguard und pack es nach Eora.
Das ist ja super schwer zu beantworten einfach. Was ich gesagt hätte ist, was glaube ich einem Veilguard vielleicht gut getan hätte, und das war ja, wenn man Berichten glauben darf, der ursprüngliche Plan von einem BioWare, ein kleineres Spiel zu machen. Ne? Also ein kompakteres Spiel, wenn ich sagen, dass Avowed kompakt ist, das haben wir ja gerade gesagt, das ist ja auch ganz schön ausufernd, wenn man sehr viel erkunden möchte.
Sind sie nicht ungefähr gleich groß, beide Spiele, so 80, wenn man
ne, von der, alles macht? Von der Länge her pur, wenn man Avowed komplett erkundet, schon. Aber Veilguard hat natürlich eine sehr ausufernde Handlung mit sehr viel Epik und sehr großen Dingen, die passieren.
Avowed vor allen Dingen. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich wollte nur sagen, was in dem Fall vielleicht besser naja, was heißt besser? Ich meine, Belgrad ist auch ein gutes Spiel, aber was vielleicht geholfen hätte, wäre, und was ja auch ursprünglich die Idee war, wäre mal ein vielleicht kompakteres Dragon Age zu bauen und dadurch intensiver. Das heißt nicht, dass die Hauptstory von Avowed so wahnsinnig intensiv ist, haben wir vorhin auch schon gesagt, die ist halt jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber einfach mal kleinere Brötchen und dafür welche, die mich trauriger machen. Das möchte ich. Traurige Brötchen von
Traurige Dragon. Brötchen.
Haben wir auch schon den Titel
für Traurige den Brötchen. Nee.
Traurige Brötchen.
Dragon Age, traurige Brötchen.
Hätte auch eine Hamburger
Schule. Nein, also ich glaube, es hätte keinen großen Unterschied gemacht. Also sie sind auch von der, obwohl sie beide sehr mechanisch sind, sind sie schon vom Anteil von dem, was du tust, unterschiedlich. Also wie gesagt, Vaut lebt von diesem Erkunden.
Genau.
So, und das hast du in Dragon Age so ja nicht als Effekt. Da weißt du, ich gehe jetzt dahin, ich gehe jetzt dorthin, und dazwischen rede ich so. Dafür lebt es dann wieder von, also ich mag ja die Kämpfe von Dragon Age The Veilguard, also dieses Action-Kämpfesystem finde ich klasse. Ich glaube, das nimmt sich nichts. Ob jetzt. Und auch da bin ich vielleicht auch wieder die falsche Ansprechperson, weil ich mag das Setting von About sehr gern. Auch in dem Wissen, dass es eher philosophisch und quirky ist und so. Aber gerade das gefällt mir.
Ja.
Da also bin ich halt Indie. So.
Der Punkt einfach, wo About gerne mehr Dragon Age sein könnte, aber das ist halt auch einfach
eine Frage
von mehr Geld, die reingesteckt werden muss, ist einfach Inszenierung, weil About ist halt sehr hüftsteif in seiner Inszenierung, bei Dialogen.
Das hat ja nicht mal ein richtiges Intro, ne? Also du siehst, es ist ganz viel mit so Zeichnungen
inszeniert. Na, es hat ein Render-Intro.
Ja, es hat das
mit dem Äffchen da. Und
so, mit dem, das ist schön gemacht, aber die ganze Geschichte, du als Gesandter kommst zum Kaiser und dann gehst du in die fernen Lande und so, das wirkt ein bisschen wie, hier sind noch so die Platzhalter-Animationen, bevor dann das groß inszenierte Ding kommt, aber
nein. Ja, also teilweise hast du so Zeichnungen, aber was halt vor allem ein Dragon Age wirklich hat, erst recht in den letzten 2 Stunden, aber auch immer wieder zwischendurch bei der Belagerung und Co., sind halt so Momente, wo es richtig monströs episch ist. Ja. Wo das große Ding am Himmel steht und du als kleine Wurst da unten rumrennst und versuchst, das Beste rauszuholen, nicht immer optimal zu Ende erzählt, dann leider, ne, weil ich hätte mir mehr Dark Fantasy gerne gewünscht von einem Dragon Age The Veilguard und auch von einem Avowed, ne, was beim Thema Begleiterreiben halt wieder eine Rolle spielt und wie düster die Leute auch sein können, die dich begleiten, was da auch nicht so ist. Aber alleine so von der Inszenierung von diesem, es muss ja nicht ein Film sein, bei dem ich gar keine spielerischen Ansprüche mehr habe. Das möchte ich auch nicht am Ende. Aber dass du halt einfach in so Gegenden unterwegs bist, wo du sagst, boah, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Das hast du hier nicht in Avowed.
Du merkst diesem Spiel schon an, dass es halt einfach mit einem deutlich geringeren Budget als jetzt ein Dragon Age und auch mit einem deutlich kleineren Team entwickelt wurde.
Wir kommen gleich noch zum Erfolgspotenzial von Avowed. Vorher möchte ich noch einmal kurz mit euch über die Technik sprechen. Beide Versionen, sowohl die für den PC in geringerem Maße, aber auch die für die Xbox-Plattformen, sind von GameStar und GamePro leicht abgewertet worden. Wo hakt's da?
Xbox haben wir stärker abgewertet. Mhm. Also die Xbox-Version hat deutlich, deutlich mehr Probleme. Man muss noch abwarten. Wie gesagt, der Day-One-Patch, der kommt erst heute, as we speak. Das Spiel hat schon auf der Xbox größere Performance-Probleme, insbesondere in den Städten. Man merkt da auch auf dem PC ich spiele es mit einer 3070 und mit, glaube ich, hohen Details oder fast alles auf Max sogar. Mhm. Da bin ich halt in Dungeons locker bei 80, 90 FPS und in der Open World halt so bei 70 und in Städten geht das dann so auf 40, 50 gern mal runter. Also da merkst du schon, dass es nicht komplett durchoptimiert ist. Auf der Konsole hast du einen Qualitätsmodus in 30 und einen Performance-Modus mit 60.
Und einen Zwischendrin-Modus mit
40 FPS. Und 40, wenn du VRS, glaube ich, hast. Und also auch einen Fernseher, der das unterstützt. Aber du hast halt schon Slowdowns auf der Xbox. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das in den Griff kriegen, weil sie eben auch standardmäßig mit Raytracing arbeiten. Das ist auch nicht deaktivierbar durch halt die sehr, sehr coole Beleuchtung. Also dieses Spiel hat eine hammermäßige Beleuchtung.
Ja.
Da geht dem Christian Fritz Schneider, der freut sich da seit Wochen drüber, über die Beleuchtung in diesem Spiel. Und da scheint die Xbox Series X, ich habe keine Ahnung, wie es auf der Series S läuft, ich kann es mir echt nur Da hat es schon die Schwierigkeiten, es hat auch leichte Grafikfehler und Flimmern. Da gibt es Probleme. Und die technischen Probleme auf dem PC, das ist eher das, wo wir haben, es gibt leichte Quest-Bugs, es gibt so ein paar komische Sachen mit, dass man, wenn man Dialoge überspringt, dass die Animation zurückgesetzt wird, weshalb dann immer die Ketten wackeln oder so, die Haare oder so. Ist jetzt aber auch nicht unspielbar oder so.
Ja. Mir ist ein paar Mal abgestürzt auf dem PC.
Mir tatsächlich kein einziges
Mal. Das ist halt auch wieder so ein Ding, manchen passiert es, manchen nicht. Ich alt-tabbe aber auch gerne hin und her mit irgendwelchen anderen Sachen die ganze Zeit. Das Hauptding ist, glaube ich, wirklich diese spürbar noch nicht komplett runde Optimierung.
Nee.
Na, auch gerade in der Third Person nochmal. In der Third Person geht die Performance runter. Ne? Da spürst du wirklich, jetzt wird's ruckeliger. Grundsätzlich aber, muss ich auch wieder sagen, angesichts dessen, wie es ausschaut, sind die Hardware-Anforderungen noch vergleichsweise moderat.
Ja.
Also selbst auf einer 3070 kannst du das in 2160p, also in 4K quasi, echt gut spielen.
Also ich spiele es auf einer 4080 mit in 4K mit unbegrenzter Framerate und DLSS auf Qualität, habe alles auf episch und ich bin noch nie unter 70 Frames gekommen.
Genau, und es sieht auch gut aus.
Sieht unglaublich gut aus, die Beleuchtung ist super. Ich kann auf der PC-Version Raytracing auch ausschalten, muss ich nicht. Ja. Und ich finde, das Raytracing ist nicht mit diesem Noise-Problem, was viele Spiele noch haben, sondern es ist sehr sauber implementiert, gerade bei Wasseroberflächen. Beleuchtung ist der Hammer. Es hat komischerweise in der Testversion, die ich habe, kein HDR oder zumindest kein Hinweis darauf, ob es an oder aus ist. Bei der Sonne denke ich mir die ganze Zeit, ist es aus. Also die Sonne hat halt, wenn man HDR kennt, ist die halt nicht so hell, wie sie sein kann. Und gerade in diesen hell beleuchteten mediterranen Landschaften möchtest du halt diese Leuchtkraft haben. Mhm. Nachts sieht es dafür auch ohne HDR super aus, gerade mit so leuchtenden Pilzen, die irgendwo wachsen. Das ist ganz schön. Aber ich glaube, ich habe bei Reddit gelesen von einem, der es angeblich auch reviewt, dass es wohl HDR habe. Aber meine Version hat es zumindest nicht. Ich weiß nicht, warum nicht, weil alle anderen Spiele bieten es ja an, die Option ist ein- oder auszuschalten.
Keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist schon, Obsidian ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, immer von und auch zum Release die perfekt optimierten Spiele zu haben.
Korrekt.
Und dafür ist es schon in Ordnung. Also gerade auf dem PC, wenn man einen halbwegs ordentlichen Mittelklasse-Rechner hat, dann kannst du das in schönen Details spielen. Das sieht wirklich gut aus.
Avowed war bei euch, bei dir und bei Fritz Micha auf der Sorgenkinderliste. Ich glaube noch für letztes Jahr. Es wurde dann verschoben auf den Februar jetzt. Vielleicht für die Podcast-Folge nicht gehört haben und die Talk-Folge nicht gesehen haben. Erstens, warum war es auf der Sorgenkinderliste? Und was hätte Microsoft beim Marketing des Spiels eigentlich besser machen können?
Ja, ich meine, da sagst du schon den Knackpunkt. Das Marketing war halt einfach, wird den Stärken des Spiels nicht gerecht oder wurde ihnen nicht gerecht. Ne, viele der Trailer, die wir gesehen haben, waren halt sehr kampffokussiert. Im Xbox-Podcast haben sie dann mehr gezeigt, immerhin was Story und Entscheidungen angeht. Aber wer schaut denn bitte den Xbox-Podcast? Also das ist halt einfach komisch gewesen, dass auf den großen Showcases, die ja auch mit wahnsinnig viel Kohle von Microsoft auf die Beine gestellt werden, sie nie von Avowed Szenen zeigen konnten, wo man gesagt hat, wie geil ist denn diese Spielwelt? Wie krass ist denn das, was Obsidian da baut? Hatte ich nie. Bis dann irgendwann eine spielbare Version kam und mir Fritz in den Ohren gehangen ist, wie toll es ausschaut und wie gerne es gespielt hat. Vorher haben wir halt einfach nicht gewusst, was soll denn daran wirklich so toll sein? Wo sind denn die auch Storytelling-Stärken von Obsidian? Wann wird denn das endlich mal richtig gezeigt? Also, ganz schwierige Kiste. Der Titel an sich ist sehr nicht so griffig. Damit kann man insbesondere als nicht englischsprachiger Mensch einfach nichts anfangen. Der war schwierig. Wir haben halt so Google-Suchvolumen und sowas uns mal angeguckt, wo das quasi nicht messbar war, wie viele Leute sich für das Spiel interessieren. Ne? Sie haben einfach niemanden damit so richtig erreicht. Plus, was jetzt noch dazu kam, war einer der schlechtestmöglichen Release-Termine im Jahr 2025, 2 Wochen nach einem Kingdom Come Deliverance 2. Sie haben noch Glück gehabt, dass Assassin's Creed Shadows sich nochmal verschiebt, weil das wäre mit der Open World und Weltenerkunden und sowas
auch nochmal in die Richtung gekommen, gegangen.
Ne? Genau.
Morgen wäre es erschienen, 14. glaube ich, oder?
Was genau, wird? Ja, 14. Genau. Also dieser Release-Zeitraum, gerade jetzt, auch mit einem Civilization, mit einem Kingdom Come, ist halt so voll, dass ich auch nicht verstehe, warum man sagt, es muss genau jetzt unbedingt rauskommen. Zumal sie letztes Jahr auf der Gamescom ja sogar noch gesagt haben, sie verschieben das Spiel nochmal aus dem November weg, um anderen großen Releases aus dem Weg zu gehen. Und was macht Ubisoft? Schiebt einen anderen großen Release, Assassin's Creed Shadows, aus dem November genau dahin, wo Avowed hätte auch erscheinen Klassiker. Sollen.
Ne? Ja, man hatte aber auch tatsächlich immer so ein bisschen das Gefühl, das Marketing ist ja auch häufig Gefühlssache, dass es jetzt nicht so, dass Microsoft dem Spiel selbst nicht so viel zutraut.
Genau, das ist nämlich, genau, das ist der springende Punkt, finde ich. Sie haben das präsentiert wie so ein ferner Liefending, wo sie selber sagen, ja, das ist halt jetzt hier von Obsidian so ein Liebhaberteil, wie alles, was Obsidian macht. Wird sicher toll im Game Pass sein, aber wir glauben nicht daran, dass das ein großes Spiel ist.
Und das war halt anders, ne? Der Reveal-Trailer damals, der war noch mit großem Tamtam und so. Und hier, das große, nächste große Rollenspiel. Und ich habe so, also das ist komplette Spekulation, ohne es zu wissen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das Obsidian, ich meine, es gibt ja auch die Gerüchte, größere Ambitionen hatte.
Oh ja.
Dann gemerkt hat, okay, kriegen wir nicht hin, nicht mit unserem Budget, nicht mit unserer Power. Wir fokussieren uns auf das, was wir können, auf das, was wir mit diesem Spiel können. Vielleicht, wir entdecken auch neue Dinge, die wir gut können. Weil, wie gesagt, dieses 3D-Level-Design, das hätte ich ihnen im Leben nicht zugetraut. Und meine Spekulation ist, dass sie da auf diesem Weg Microsoft an irgendeiner Stelle verloren haben. Also dieses, ne, Microsoft hat irgendwie gedacht, okay, jetzt ist es dann halt doch so ein Outer Worlds-Ding, ja, so ein kleines, nettes Liebhaber-Ding, aber jetzt nicht mehr dieses große, dieser AAA Rollenspiel-Blockbuster von unserem neuen Rollenspielstudio.
Ja.
Und dass dieses Storytelling ist verloren gegangen, statt dem Spiel jetzt zu sagen, ey, wir bringen Oldschool-RPG zurück, ja, und vielleicht auch nicht jetzt Oldschool, aber wir machen was Besonderes und das Spiel, es hat coole Story, coole Entscheidungen, wir erkunden macht Spaß, also diese, die Stärken des Spiels in den Mittelpunkt zu stellen und stattdessen machen sie halt die Kämpfe.
Ja. Ja, und der Rest ist halt im Xbox-Podcast. Ja. Und das ist halt wirklich schade, weil Obsidian ist als Studio so ein Kronjuwel ja in diesem Microsoft-Sortiment, dass es doch schön wäre, auch bei so einem Showcase die Leute auf die Bühne zu holen und erzählen zu lassen, warum sie dieses Spiel gemacht haben und was da so toll dran ist und was auch an ihrer Welt so toll ist, an dieser Pillars of Eternity-Welt mit ihrem, ne, mit diesem Seelensetting, wo es darum geht, was ist überhaupt die Seele? Kann man die als Energie verwenden? Ist es eigentlich eine gute Idee, die Seele als Energie zu verwenden? Und so weiter. Ich finde es ja eigentlich mega interessant. Aber das kommt halt überhaupt nicht rüber.
Ja.
Und schade drum. Und meine Hoffnung ist jetzt tatsächlich, hoffentlich werden es trotzdem Leute spielen und genügend Leute spielen, damit Obsidian die Chance bekommt, mit diesem Universum weiterzumachen und vielleicht im nächsten Schritt, da bin ich jetzt einfach mal egoistisch, doch das zu machen, was sie ursprünglich vorgehabt hätten, nämlich ein Skyrim in der Pillars of Eternity-Welt.
Also was ich zumindest verraten kann, ist, dass jetzt zum Embargo die Reichweitenzahlen bei GameStar sehr, sehr gut waren. Also ja. Es scheinen auf jeden Fall jetzt eine Menge Leute neugierig zu sein und so. Ich glaube auch, die Verkaufe war ganz gut mit dem Open-World-Schwindel, aber es trotzdem cool ist.
Ja, es ist ja kein Open-World-Spiel.
Nee.
Es sind vier Mid-Open-Worlds, mittelgroße Open-Worlds sozusagen. Aber es ist auch, wenn das Video, was Fritz noch vor Release gemacht hat über diese Welt und wie er sich darauf freut, sie zu erkunden, noch auf Basis der Preview-Version, die wir mal hatten vor ein paar Wochen, hat mir mehr Bock auf dieses Spiel gemacht,
total,
als alles, was Microsoft jemals an irgendeiner Stelle davon gezeigt hat.
Womit wir das nicht sagen wollen, dass Microsoft Fritz einstellen soll.
Nee, Microsoft soll Fritz einfach all seine Spiele schicken. Da kommt wahrscheinlich auch viel Kritik bei rum, weil wir wissen alle, auch Fritz ist sehr offen in Dingen, die ihm auch nicht passen, was genau richtig so ist. Ja, genau so soll er sein. Aber wenn es halt etwas gibt, was man als eine Stärke von dem Spiel darstellen kann, dann finden wir die auch.
Ja.
Und dann freuen wir uns auch drauf und drüber. Und wie gesagt, Microsoft hat das nicht hinbekommen. Und ich verstehe manchmal nicht so ganz, warum. Weil auch bei Microsoft müsste es ja ein Producing geben, das seine Spiele kennt und versteht.
Ja.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, dieses Producing existiert nicht.
Ja. Aber dieses Video von Fritz, das war, glaube ich, eine Preview-Version, die er schon im November oder so bekommen hat oder im Dezember.
Ja, das war letztes Jahr schon.
Das haben wir über Wochen geschoben, das Video, das hast du dann eben doch gemacht. Aber es zeigt ja auch mit dem Erfolg, das es hat und mit der Verkaufe, dass offenbar auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern eine große Menge von Leuten sind, die genau das mag oder sich dafür interessiert, was das Spiel anbietet. Jetzt gibt es das Spiel ab kommenden Dienstag, ab 18. Februar im Game Pass. Das heißt, wer ein Game Pass-Abo hat, sowohl für die Xbox als auch für den PC, der kann das ja im Rahmen des Game Pass-Abos spielen, so viel er möchte. Wie schätzt ihr, was das angeht, das Erfolgspotenzial ein? Lernen die Leute jetzt, Name hin oder her, vergurktes Marketing hin oder her, lernen die Leute jetzt, dass das ein tolles Spiel ist, das man auf jeden Fall ausprobiert haben sollte? Metacritic Score ist ja aktuell bei 80 etwa, also solides, schönes Rollenspiel. Wird es Erfolg haben?
Ja, sehr schwer. Vor allen Dingen hängt es davon ab, wie Microsoft Erfolg misst. So, ne? Ja. Dadurch, dass wir dieses Abo-Modell haben, wird viel davon abhängen, auf wie viele Leute werden es im Game Pass ausprobieren. Und deswegen würde ich jetzt nicht den Stab über das Spiel brechen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt die Mega-Verkaufszahlen haben wird oder die Bombenzahlen auf Steam, was so die Spielerzahl angeht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es sehr, sehr viele Leute im Game Pass ausprobieren werden. Also diese Chance gestehe ich ihm schon zu. Da gab es schon öfter mal Titel, was man ja auch so manchmal so bei, ne, anderen Abo-Services wie Netflix oder Prime sieht, wo es manchmal so Spiele gibt, weil du brauchst ja bei so einem Abo-Service brauchst du ja nicht immer nur die großen Blockbuster, sondern du brauchst ja auch das, was die Leute spielen, wenn es gerade keine Blockbuster gibt. Und das könnte eine Chance sein für Avowed, weil ich auch finde, dass das, so wie sie es machen, dadurch, dass es so oldschool ist, ist es gleichzeitig auch ziemlich zeitlos. Und wenn da Microsoft dranbleibt, kann ich schon mir vorstellen, dass es zumindest ein paar Leute finden wird, denen es gefällt und die spielen werden im Laufe der Zeit.
Ja, das ist der springende Punkt, der mir tatsächlich Sorgen macht, wenn Microsoft dranbleibt. Ja. Weil wir wissen alle, Microsoft möchte den Game Pass wachsen sehen. Ne, das ist eine sehr wichtige Metrik, mit der sie zuletzt unzufrieden waren. Auch was irgendwie das Ergebnis davon war, dass die Call of Duty in den Game Pass gepackt haben, wo sie dachten, das ist jetzt der Blockbuster, der alles verändert. Jetzt werden die Leute millionenfach in diesen Game Pass strömen. Nicht ganz das gewesen, was sie sich offensichtlich erhofft haben. Und wie Konzerne manchmal sind, kann es halt passieren, dass irgendjemand zum falschen Zeitpunkt in schlechter Laune oder auch überhaupt nur in einer sehr neutralen Laune auf die Zahlen guckt und sagt, na, dieses Avowed war jetzt aber auch nicht der Knüller. Ne, dieses Obsidian, für das wir viel Geld bezahlt haben als Studio, was machen? Wofür haben wir die überhaupt? Ne? Weil Avowed wird, da bin ich fest von überzeugt, nicht das Spiel sein, was irgendwie Microsoft die Leute in den Game Pass reinschreibt.
Avowed ist ja auch, ich hoffe, wir haben es auch herausgearbeitet, es ist kein Konsensspiel, ja? Es ist kein Spiel von, das jedem gefallen wird, ne? Genau.
Und auch jetzt mit dem Release-Zeitpunkt, wo sie sich keinen Gefallen tun, mit der ganzen Kommunikation, wo sie sich keinen Gefallen tun. Also, ich bete einfach dafür, dass sie all das auch selbst erkennen und nicht den Schluss daraus ziehen, hey, diese Obsidian-Leute, die sollten wir sowas nicht mehr machen lassen. Oder die sollten wir nur noch Lizenzumsetzungen machen lassen.
Auch neues Fallout. Was ich immer noch mal wirklich betonen muss, was mich wirklich so überrascht, ich hätte dieses Weltendesign, hätte ich Obsidian nicht zugetraut.
Exakt.
Storytelling, yes. Coole Dialoge, yes. Entscheidungsfreiheit, auch gutes Charaktersystem, ja. Aber eine so coole 3D-Welt zu entwerfen, die ich gerne erkunden möchte, wenn ich dann sage, okay, gib diesem Studio noch mehr Ressourcen, gib ihnen noch mehr Leute, dann kriegen die das schon hin.
Ja, und deswegen lasst sie bitte weitermachen, auch mit ihrer eigenen Welt. Ne? Alle Leute, die sagen, hey, sie müssen mal wieder ein Fallout machen, die müssen mal ein Elder Scrolls machen, vielleicht würden sie es besser machen als Bethesda. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber lasst sie doch mit ihrer eigenen Welt, mit ihres Geistes Kind weitermachen und schauen, was da noch an Geschichten drin steckt, weil ich glaube, sie hat noch super viel Potenzial. Und auch wenn ich sage, ne, mein persönlicher Wunsch wäre es, dass sie ein eigenes Skyrim machen, auch in einer richtigen Open World, das liegt halt einfach daran, dass ich Open World sehr gerne mag und sehr gerne erkunde. Das heißt nicht, dass jedes Spiel eine Open World haben muss. Avowed ist gut so, wie es ist mit seiner separierten Welt, aber ich hätte monströs Bock drauf und ich sehe an Avowed, dass die Saat gesät ist, dass sie geile Welten bauen können, wo es sich Spaß macht, durchzubewegen, wo man immer wieder was Neues sieht, was Neues erlebt, neue, auch coole Schauplätze findet, die im Gedächtnis bleiben. Also warum diesem Studio nicht die Gelegenheit geben, damit weiterzumachen und es vielleicht sogar noch größer zu denken, weil ich glaube bei Microsoft, also ich sag mal, also Geld hätten sie ja.
So. Wenn ihr ein Game Pass-Abo habt, probiert das gerne aus. Andernfalls schaltet kommenden Dienstag am 18. bei uns rein. Da spielen wir nämlich, der Fritz und ich, Avowed, um euch das mal ein bisschen vorzustellen. Vor allem der Einstieg ins Spiel, finde ich, ist sehr gelungen. Also gerade dieses, so, jetzt schaue ich es nochmal an im Game Pass, die ersten 1-2 Stunden, die erste Insel und dann die erste Stadt. Da kommt man sehr schön rein, probiert es aus. Vielen Dank an euch für diesen spaßigen Review-Talk. Wer mehr wissen will, geht auf die Testartikel auf gamestar.de und gamepro.de oder schaut das Testvideo auf unserem YouTube-Kanal. Ja. Und dann schauen wir einer schönen Rollenspiel-Zukunft entgegen.
Ja.